Doch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 51. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sind heute nach unserer 50-Folgen-Fazit-Episode wieder ganz normal für euch da. Über 5 Formate sprechen wir und los geht es mit einem Doppelpack in Sachen ungewöhnlichem Humor aus Deutschland. Der Upir, zu sehen bei Join, und Jugend, es ist kompliziert, in der ZDF-Mediathek. 2 deutsche Serien, wie man sie so noch nicht gesehen hat. Das ist meine Meinung und was Jan dazu sagt, da bin ich schon jetzt sehr gespannt. Wir machen weiter mit einer Near-Future-Serienidee, die ebenfalls beim ZDF läuft. Eine künstliche Intelligenz durchleuchtet in der Serie Concordia die Einwohner einer schwedischen Modellstadt. Seit 20 Jahren ist dort kein Verbrechen mehr passiert. Dystopie oder Utopie, fragt die Serie, und wir fragen etwas profaner, eine gute oder eine schlechte Serie. Unser 4. Thema ist der Dokumentarfilm Klitschko, der härteste Kampf, vom britischen Oscar-Preisträger Kevin MacDonald. Der begleitete ein Jahr lang Kiews Bürgermeister, den ehemaligen Boxweltmeister Vitali Klitschko, bei seinem Kampf gegen Russland im Ukraine-Krieg. Wir nehmen diese Podcast-Folge am Freitag, dem 13. auf. Deshalb gibt es am Ende noch etwas Gruseliges. Die ARD-Filmreihe Wäldern versucht, Deutschland mal wieder ins Mystery- oder Mystery-Licht zu rücken. Apropos Deutschland, lieber Jan. Letzte Woche wurden die Nominierungen des Deutschen Fernsehpreises bekannt gegeben und Potzblitz, alle Nominierten in der Kategorie Beste Dramaserie, die haben wir alle hier im Podcast besprochen.
Lies mal vor, ich habe das gar nicht im Kopf.
Ja, Deutsches Haus, Liebeskind, Die Zweiflers, Push und, tata, Maxton Hall. Was davon, lieber Jan, wäre bei dir Nummer 1 bis 5? Ich wiederhole nochmal, Deutsches Haus, Liebeskind, Die Zweiflers, Push und Maxton Hall.
Nicht leicht, ne? Nee, muss ich ein Ranking machen? Also,
du kannst mir auch deinen Platz 1 und deinen Platz 5 sagen.
Ja, also ich fand Push interessant. Das war diese Geschichte aus der Hebammen-Szene. Fand ich gut gemacht. Verstehe ich nicht ganz, warum sie drin ist, weil die war sehr solide.
Ich kann es verstehen, die war mehr als solide.
Die war ungeheuer
authentisch.
Ich fand sie auch, also ich habe sie auch gut in Erinnerung, aber dass sie dann tatsächlich für den Deutschen Fernsehpreis nominiert wurde, dafür war sie mir dann doch am Ende zu konventionell, glaube ich.
Nee, fand ich nicht.
Nee, okay, gut.
Also Authentizität ist ganz schwer herzustellen, finde ich, in Serien.
Ja.
Oder in Filmen. Und wenn das mal gelingt, dann sollte das unbedingt gewürdigt werden. Daneben hatte die Serie aber auch noch andere Qualitäten. Aber gut.
Ja, nee, also ich fand sie auch überhaupt nicht schlecht, wollte sie nicht kritisieren.
Ich meine, du weißt, warum ich das natürlich hier als Teaser oder als Opener-Frage gestellt habe, weil da Maxton Hall dabei ist.
Ne? Natürlich.
Das ist ja unser Dauerzank. Ja.
Das ist ein PR-Move, oder? Also, dass sie da Maxton Hall mit reingenommen haben, weil sie können ja nicht ernsthaft behaupten, dass es auch nur weder handwerklich noch dramaturgisch noch inszenatorisch in irgendeiner Weise preiswürdig ist.
Das ist vielleicht so Bambi-mäßig, dass man sagt, was die Leute wollen, das geben wir ihnen.
Genau, und dann, also so wie sich halt irgendwie jeder, so wie man sich bei Wetten, dass immer ein Promi eingeladen hat, der richtig Leute zieht, und der musste dann aber dummerweise nach einer Stunde ganz dringend zum Flugzeug. Mhm. Weiß ich nicht. Also, dass die Zweiflers dabei sind, das war Zeitverbrechen dabei, hattest du das gesagt? Nee, ne?
Was sagt du?
Zeitverbrechen ist das
nee,
dabei?
Nee. Deutsches Haus, Liebeskind, die Zweiflers.
Ja, okay, aber das Zeitverbrechen ist auch noch nicht gelaufen. Ne? Es läuft ja erst.
Ich glaube, wir müssen es nicht vertiefen, weil es niemand kennt, noch nicht mal ich.
Ja, eben, genau. Das ist brillant, sage ich jetzt schon. Brillant, aber läuft, glaube ich, ist jetzt bei RTL Plus. Ich weiß nicht. Also, die Zweiflers ist auf jeden Fall, ist natürlich auch noch eine Komödie dabei. Also, zumindest ein komödiantisch angehauchtes Format hätte ich jetzt. Es gehört aber schon auch in die Dramaschiene. Ich bin ganz fest der Meinung, dass Zweiflers unbedingt gewinnen müsste, weil das eine so famose Serie ist. Und Deutsches Haus hat halt einfach bei allen Stärken auch ein paar Schwächen da drin, also die halt manchmal ein bisschen cheesy.
Also wärst du bei Liebeskind?
Ich wäre bei Zweiflers.
Bei Zweiflers
okay. Also Liebeskind wäre bei mir das zweite, weil das extrem unkonventionell ist. Mhm.
Ich finde die Serien Deutsches Haus, Liebeskind und Zweiflers sehr schwer zu vergleichen. Aber klar, Maxton Hall, wie man sich denken kann, wäre bei mir auch nicht nominiert. Vielleicht würde ich es auch an die Zweiflers geben, den Preis.
Weil man einfach
da mal. Liebeskind, hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, war wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber letztendlich aus dem ja, bereits bekannten Besteck, der, also bereits bekannten Zutaten, aus denen man Serien machen kann. Oder, also da haben die Gewerke gut gearbeitet. Push habe ich schon drüber gesprochen. Zweiflers war halt auch wirklich eine neuartige Serie von ihrem Ansatz und ja, welche Ästhetik man da irgendwie auf die Beine stellt. Ja, vielleicht wäre ich da auch dabei.
Ja.
Gut, aber wir kommen jetzt von den Preisvergaben zu zwei deutschen Komödien. Und ja, das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass wir die beiden zusammen machen, weil ich finde, der Upir, oder wie Rocco Schamoni sagt, der Upir.
Ich hab's bis heute nicht ganz verstanden, was dieser Name zum Ausdruck bringen will, obwohl ich eigentlich alles gesehen habe.
Ja, ich habe von beiden Serien beides alles gesehen. Der Upir läuft bei Join ja ab Mittwoch, 18.09. 8 Folgen, so in diesem Komödien, ja, in dieser Komödienlänge, so 25 Minuten pro Folge. Mhm. Und ja, was ist denn der Upir? Du weißt es nicht.
Also es ist, doch, ich weiß es natürlich, weil sich das aus der Handlung erschließt. Also es geht damit los, dass der Burgerbudenbesitzer Eddie in Berlin von einem Vampir namens Igor zum Upir gebissen wird. Das heißt, er wacht auf und dann nuckelt da gerade an seinem Zeh, irgendwie in so einem komischen Kellergewölbe von einer verlassenen Villa. Und dieser Vampir eröffnet ihm dann, dass er 30 Tage Zeit hat, um diesem Vampir zu Diensten zu sein. Und wenn er das gut macht, dann darf er wieder ein Mensch sein. Bis dahin ist er ein Upir und das ist so eine Art, weiß ich nicht, Vampir-Probezeit.
Ja, es ist so eine Art Übergangsstadium.
Ja.
Also der Upir hat schon so Züge vom Vampir, also er entwickelt einen Blutdurst.
Er kann sein Spiegelbild nicht mehr sehen.
Er kann sein Spiegelbild nicht mehr sehen. Er versucht zu fliegen oder manchmal gibt es so spontane Momente, wo er anfängt zu schweben. Also so alles, was man so aus dem Vampir-Klischee, Verhaltensklischees kennt, dazu ist der Upir sozusagen ansatzweise in der Lage oder beziehungsweise er leidet darunter.
Aber wofür das U steht, habe ich nicht verstanden. Also
U ist ja meistens für Untersuchungsvampir.
Ja, wird ja nicht mit Bindestrich. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das würde zu dieser Serie passen, wenn sie sich darüber einfach überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Mhm. Irgendjemand hat irgendwann bekifft ein Wort da reingeworfen, meinte, es muss irgendwas mit Pier sein, hat Upir gesagt, hat eingefallen, dann haben sie es genommen, weil das einfach... diese ganze Serie von Peter Meister, also Drehbuch und Regie von Peter Meister, der jetzt gerade erst so eine Geschichte gemacht hat namens Das Schwarze Quadrat.
Hast du gesehen?
Nee, ich habe aber viel davon mitbekommen.
Ich habe den Film schon, können wir später mal drüber sprechen, weil ich habe vor einem Jahr schon Das Schwarze Quadrat gesehen. Das war der Debütfilm von Peter Meister, das ist ein mittlerweile 37-jähriger Autor und Regisseur, wie ich finde, ein ganz großes Talent. Lief im Kino und lief dann jetzt im ARD oder ZDF, ich weiß gar nicht, war das Debütfilm?
Egal, ist aber auch so eine Kreuzfahrtschiff-Geschichte, ne?
Ja, aber ich habe das damals gesehen, es lief schon vor einem Dreivierteljahr auf Arte und ich dachte, was ist das denn bitteschön?
Ja.
Und der Typ, der erschafft, der macht so besondere Filme mit so einem sehr, sehr, sehr eigenen Humor, den ich so vorher aus Deutschland oder eigentlich auch international in genau dieser Form noch nicht gesehen habe. Deswegen können wir das nachher mal mit dem Schwarzen Quadrat noch.
Ja, müssen wir nicht vertiefen, weil es, glaube ich, nicht zu sehen ist jetzt gerade.
Doch,
wir
wollen den Leuten, kannst du in der ZDF-Mediathek
ist noch in der
gucken.
Okay, alles klar. Es ist, also mit besonders ist der Humor von der Upir auch noch irgendwie, ist relativ sachlich beschrieben. Also so, das ist eine Parade der Absurditäten, die mit so einem, in so einem Gestus der bewussten, bewussten Anarchie und des eleganten Dilettantismus so gefilmt wurde. Das alles wirkt so ein bisschen improvisiert, gleichzeitig ist es aber nicht improvisiert. Das ist schon auch ausgefeiltes Fernsehen, wie man halt diesen beiden insgesamt, wie viel sind das, fast 3 Stunden dabei zusieht, wie sie der eine, der Vampir, ist halt, war 130 Jahre irgendwie verschollen in seinem Keller aus irgendwelchen Gründen und kommt wieder an die Erde. Weil, ja,
der war
weil
eingeschlossen.
Ihn, der war eingeschlossen und dann hat ihn halt dieser Eddie hat ihn halt irgendwie da unfreiwillig, weil er die eine Wohnungsbesichtigung gemacht hatte in dieser Villa, hat er ihn quasi geweckt, die Maklerin wurde gebissen, ist tot und muss entsorgt werden und man beobachtet diese beiden Typen dabei, wie sie versuchen, sich durch Berlin irgendwie zu winden, weil der Vampir selbst hatte mal irgendwie so eine Gang, die er angeführt hat, die haben aber mittlerweile eine neue Anführerin und der Eddie ist ein bisschen so ein verkrachter Slacker, der so eine Burgerkette hat, die, glaube ich, nicht so richtig funktioniert, deswegen muss er ein paar Läden verkaufen und man sieht...
Er ist Unternehmer, ne?
Ja. Er ist Unternehmer, man sieht ihn dabei, wie er mit seiner Frau halt irgendwie versucht, eine Beziehung am Laufen zu halten, was ein bisschen kompliziert ist und sowas. Und das ist einfach so, es ist unglaublich witziges Anti-Fernsehen, weil nichts davon ist berechenbar. Es ist alles schwer durcheinander, die ganze Dramaturgie, die Figurenzeichnung, die machen die wildesten Sachen. Es gibt eine Folge, wo sie, der Vampir muss halt irgendwie drei andere Vampire dazu bringen, dass er für sie stimmt als Anführer und gleichzeitig noch die neue Anführerin namens Ava, die so ganz im Hintergrund bleibt, wie man weiß, wer es ist, klärt sich am Ende auf. Überzeugen, die muss er in einem Kampf besiegen und diese beiden Typen so, das, wie die miteinander interagieren und dabei halt noch der David Scheidt, den einige vielleicht als Dave kennen aus dieser Mockumentary auf Netflix, ein total verkrachter österreichischer,
dieser Wiener, ja.
Schlimmer Typ, so.
Meinst du jetzt die Figur oder der
Schauspieler? Die Figur und der Typ. Der Typ,
ja?
Ist, ich habe
den zum ersten Mal gesehen. Das ist so der Kumpel von dem Eddie, ne?
Genau, ich habe den David Scheidt auch schon so als Comedy, als Bühnenkomödianten gesehen und was ist echt, der ist schwierig, so. Und das ist, ich weiß nicht, es hat mich umgehauen, diese Serie, in jederlei Hinsicht. Hat sie dich auch umgehauen?
Also ich hatte, als erstes muss man ja vielleicht mal sagen, diese beiden Freunde, der Vampir Igor wird von Rocco Schamoni gespielt und der Upir, also Eddie, wird von Fari Yadim gespielt. Den glaube ich jeder kennt mittlerweile.
Rocco kennt auch schon ganz schön viele.
Rocco kennt jeder aus Hamburg, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, hat der schon so viel als Schauspieler gemacht?
Naja, der
also
ist,
ich meine,
der
ist Studio
im festen Ensemble
so.
vom Schauspielhaus.
Ja, genau. Auf der Bühne, ja, habe ich ihn auch schon gesehen, bei Studio Braun Produktion. Mhm. Aber hat der schon so in Serien oder Filmen, außer so kleinen Mini-Auftritten?
Genau, kleine Sachen hat er schon gemacht. Jetzt ist,
also
seine erste
Rocco Schamoni ist eigentlich kein richtiger Schauspieler. Nee. Merkt man, finde ich auch, auch im Gegensatz zu Fari Yadim, der hier sehr, sehr, sehr gut ist, finde ich, so gut wie ich, also er hat seine Qualitäten, aber die bringt er hier besonders gut zum Vorschein. Und naja, diese Chemie zwischen diesen beiden Typen, davon lebt die Serie natürlich. Also wenn die jetzt irgendwie die falschen Leute da, wenn Peter Meister die falschen Leute da gecastet hätte, dann würde das Ganze auch nicht funktionieren, weil wie du schon richtig sagst, Ich habe, glaube ich, meine Überschrift ist Hamburger, war beim Artikel irgendwie so, weiß nicht, Hamburger Schnacker irgendwie so in Berlin, weil das ist unglaublich hamburgisch, finde ich, so wie die beiden miteinander reden.
Beide aus Hamburg, ne?
Ja.
Fariade ist auch aus Hamburg.
Und das geht bis hin zum Zungenschlag, aber es ist auch so diese Art, miteinander zu reden, also dieses viele Worte machen um nichts und immer so ein bisschen das Ganze downsetteln, was gerade passiert.
Ja, und auch immer Impro-Comedy. Also ich glaube schon, dass es Skripte gibt, also dass sie nach Drehbuch arbeiten. Aber gerade wenn Rocco Schamoni als Igor den Mund aufmacht, wirkt es immer so, als wenn er sich das jetzt gerade ausgedacht hätte.
Genau.
Und es ihm auch ein bisschen egal wäre, ob es in die Szene reinpasst.
Ja.
Es gibt ständig Situationen, in denen er einfach irgendwelchen Bullshit labert und wo man dann sich vorstellt, dass der Peter Meister am Rand steht und so eine Geste macht, ja, mach mal weiter hier so.
Ja, genau.
Geht schon, so, lasst euch nicht stören von mir. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Mischung aus so einer sehr professionellen Zuwendung zu dieser Geschichte und der Bereitschaft dazu, sie aber auch gleichzeitig wieder laufen zu lassen. Mhm. Und das sieht man dieser Serie an, dass sie sehr aus dem Gemüt kommt irgendwie.
Also ich muss dazu sagen, ich war ja im Sommer, also im Juli, Anfang Juli, gab es hier so von ProSieben Sat.1 in Hamburg so eine große Präsentation, wo sie ihre neuen Programme vorgestellt haben. Und da lief auch ein Trailer von der Upir.
Mhm.
Und ich habe mir das angeguckt und dachte, was ist denn das für ein Scheiß?
War das die erste Folge?
Nee, das war ein Trailer.
Ein Trailer,
okay. Und du kannst wirklich, wenn du diese ganze Serie noch nicht gesehen hast oder dich da noch nicht reingefühlt hast, das ist unmöglich, diese Art von Ästhetik und Humor in einen Trailer zu verpacken. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, als ich jetzt die erste Folge gesehen habe, ein bisschen gebraucht, bis das Klick gemacht hat. Und ich glaube, am Ende der ersten Folge dachte ich, ja, das ist irgendwie trashig, aber es ist irgendwie auch speziell. Und wenn du weiter guckst, kommst du irgendwie rein, finde ich, so in diese besondere Humorästhetik. Man könnte auch fast sagen, Anti-Humor teilweise.
Das ist total, ist aber auch Anti-Schauspiel. Also ich meine, ja. Fari Yadim ist ein wundervoller Schauspieler. Der kann so dieses, er ist immer so ein bisschen getriebener seiner schusseligen Selbstunterschätzung oder auch mal Überschätzung. So ist so. Der spielt sich ja wirklich voll aus dem Leben raus und spielt ja auch diesen Hamburger, diesen Altonaer spielt er ja total authentisch.
Und so ist er ja auch, wenn man mit ihm
spricht. So ist er auch, ne? Wenn man mit ihm spricht. Ja. Der ist so, wie er spielt, und er spielt so, wie er ist, und das macht er hier aber ganz toll. Also er bildet halt auch immer ein bisschen den Ruhepol gegenüber dieser Knalltüte Igor. Und das ist so im Wechselspiel ist das schon ganz interessant, wie die das machen, weil wie die sich auch gegenseitig so in ihren Kernkompetenzen des Schauspielens, wie sie sich so anfeuern und so, aber dadurch, dass sie Kontraste gegeneinander bilden und so. Ich finde es richtig geil. Ich bin ganz gespannt, weil nächste Woche ist die Seriously Berlin. Also so ein bisschen so, dass das Serienpanel international besetzt, da bin ich. Und da läuft der Upia als Premiere im Kino, wo halt auch ganz viele Leute aus, also internationale Film- und Fernsehschaffende sind. Und da bin ich sehr gespannt, wie die darauf reagieren. Also gerade die Leute irgendwie aus den USA und aus England und Frankreich und so weiter.
Das heißt, die müssen das dann untertitelt.
Genau, da wird es dann erleben. Untertitelt.
Also das wird schwierig, glaube ich. Also ich stelle mir das schwierig vor, diese Art, diesen Hamburger Schnacker-Humor, was so ein bisschen Studio Braun, ein bisschen Fariadim, his own art.
Ja, Jerks Mix. Halt auch einfach. Ja. Ne? Das sind beides krasse Jerks.
Das wollte ich dich auch nochmal fragen, weil ich bin kein Fachmann für Jerks. Ich habe natürlich ein paar Szenen aus Jerks gesehen, aber ich habe, glaube ich, noch nicht mal eine ganze Folge gesehen. Das ist einer dieser Blindspots, die ich habe. Ist es denn mit Jerks vergleichbar? Also wir haben ja eine Hälfte von Jerks mit Fariadim sozusagen in diesem Duo, aber wir haben halt hier Rocco Schamoni. Nee, ist es anders? Kann man es vergleichen?
Nee, Rocco Schamoni kannst du mir gar nichts vergleichen. So fängt es schon mal an. Und Jerks hat halt, ist dieses Fremdscham-Ding auf die Spitze getrieben.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon auch ein Prinzip von dieser Serie. Aber Jerks lebt halt total, total stark von diesem Mockumentary-Element, das es die beiden ja gibt. Also sie spielen sich ja selbst und treffen auch ständig nur auf reale Personen. Und das hier ist schon durch und durch, allein schon durch diese Vampir-Konstellation fiktiv. Also da ist nichts real. Also es sind einige SchauspielerInnen, machen schon sehr reales Zeug. Also auch die Frau von dem Eddie, die Freundin von dem Eddie, die spielt das sehr, sehr real. Und das ist eine ganz, ganz tolle, die tollste After-Sex-Szene, die ich, glaube ich, jemals gesehen habe im Fernsehen.
Henne Schwarz spielt.
Henne Schwarz, ja, wo die beiden haben halt irgendwie gevögelt und er ist so ein Vampir und hat wohl irgendwie so einen sehr eigenen Vampir-Sex-Move entwickelt und sie liegen ja verschwitzt im Bett und er will immer hören, wie geil er war und sie sitzt da immer und ja, ich weiß nicht und sie sagt gar nicht viel, aber drückt sehr viel mit ihrer Mimik aus, das wohl nicht so dufte war. Ganz starke Szene und das ist halt, da ist viel Realness drin in dieser Serie und das macht sie, finde ich, umso besonderer, weil die Konstellation halt durch und durch weird ist.
Es ist sowieso, sie haben ganz viele tolle Gastschauspieler. Bernhard Schütz spielt so einen Vampirjäger. David Scheidt fand ich kannte ihn vorher nicht, sehr speziell, aber irgendwie passt er da irgendwie so als Loser oder
Arndt Klavitter.
Arndt Klavitter
als so ein runtergerockter Hippie-Vampir, der halt keinen mehr hochkriegt, im Sinne von, er kann seine Zähne nicht mehr ausfahren.
Der so eine unglaublich versiffte Wohnung hat und offensichtlich sein Leben aufgegeben hat und die anderen beiden müssen dann, damit sie seine Stimme bekommen, seine Wohnung reinigen. Das ist
geil. Lass mal nicht mehr erzählen davon, weil das ist halt wirklich, sonst verliert es den Zauber des Moments, der in dieser Serie ständig durchstrahlt.
Also einmal muss ich sagen, dieses Vampir-Film oder Vampir-Serien-Genre, das war ja ziemlich ausgeblutet, und das, der Upia gibt dem Ganzen nochmal irgendwie so einen bestimmten Drive. Also es ist nämlich auch was anderes nochmal als eine herkömmliche Vampirkomödie. Ich würde aber gern nochmal auf diesen Humor von Peter Meister eingehen, weil was ich damals in das Schwarze Quadrat, da sind zwei Kunstfälscher, haben praktisch versuchen irgendwie zu fliehen und ihre einzige Möglichkeit zur Flucht ist, dass sie zwei Identitäten annehmen, nämlich ein Elvis-Imitator und ein David Bowie-Imitator auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein. Und die beiden können nicht singen und haben keine Ahnung und so und müssen jeden Abend in diesen Masken, die natürlich auch hochgradig lächerlich sind, ein Publikum unterhalten. Und das ist die Grundidee von diesem Das Schwarze Quadrat. Das spielt alles auf dem Kreuzfahrtschiff. Und da habe ich gedacht, der Peter Meister ist unheimlich gut darin, sozusagen solche Szenen, die für die Protagonisten oder die Figuren qualvoll sind, extrem lange auszudehnen, aber dabei nicht sich, das ist ja ein normales Komödienprinzip, dabei sich aber nicht so zynisch über die lustig zu machen, sondern wirklich so in diesen Schmerz der Figuren, in dieser unangenehmen Situation, sich komplett reinzufühlen. Und den Humor, also neben dieser merkwürdigen Art zu inszenieren, den habe ich hier auch wiedergefunden. Oder wie würdest du den Humor, du hast ja schon gesagt, Jerks ist Fremdscham, Wie würdest du diesen Humor von Peter Meister beschreiben?
Das ist auch, Fremdscham ist ganz wichtig bei ihm anscheinend, ja? Aber ich kenne jetzt auch nicht, also ich habe diesen den Film Das Schwarze Quadrat nicht komplett gesehen.
Finde ich übrigens sehr empfehlenswert,
ja, wie gesagt, ZDF. Ja, merkt man. Ich kenne nur das hier, und wenn das irgendwie jetzt sein Signature-Move wäre, dann würde das gut zum Ausdruck bringen, was er halt für ein Anarchist ist. Also es ist halt, er lässt halt, was ich wiederhole mich jetzt auch so, er lässt halt die Leute laufen, habe ich das Gefühl. Und wenn da irgendwie was rein passiert in seiner Handlung, die da als was da eigentlich nicht reingehört, dann sind die dazu in der Lage, das so durchzuimprovisieren, dass es halt passend gemacht wird. So, vielleicht ist das sein Prinzip. Ich maße es mir nicht an, schon irgendwas über seinen Humor sagen zu können, weil ich zu wenig kenne.
Ich glaube aber trotzdem, wenn man jetzt die Serie betrachtet und den Film, dass er nicht nur so ein Improvisationskünstler ist, der gut laufen lassen kann und die ein Faible für merkwürdigen Humor hat, sondern dass er auch wirklich gute Plots baut, weil es gibt auch in der Serie unfassbar gute Ideen, wo halt diese Hipsterwelt auf diese Vampirwelt trifft, also diese alten Prinzipien, diese alten Mythen rund um, was mit Vampiren passiert, was sie wollen, was sie nicht können, und diese Art, wie man so als ja aufgeklärter Berliner Hipster miteinander umgeht.
Aufgeklärter Berliner Hipster?
Ja, also das clasht ja hier, ne? Also das ist ja in ganz vielen Folgen, treffen sich diese beiden Welten, also keine Ahnung, Vampire auf einer Party oder sowas oder auf einem Essen oder so mit Freunden. Und da baut der Typ schon ziemlich geile Plots.
Ja, wie gesagt, ich kenne zu wenig von dem, ich weiß auch nicht, also ich habe keine Ahnung, wie viel er laufen lässt, sowas, es wirkt einfach nur alles so, aber es ist überhaupt keine Low-Budget-Serie, die ist, weil ich glaube, dass dieser Dilettantismus darin ist einfach gewollt, also irgendwann soll Farid versucht zu fliegen, und du siehst einfach, dass der an einem Kran hängt, und diese Produktion gibt sich nicht die geringste Mühe, dass, also du siehst zwar das Seil nicht, aber gibt sich nicht die geringste Mühe, das irgendwie anders zu suggerieren, dass da irgendwelche technischen Tricks drin zur Anwendung käme oder irgendwas mit CGI oder sowas, sondern das ist einfach, der hängt am Kran. Und das ist gewollt. Und deswegen, ich möchte nicht mehr sagen über diesen Film, über die Serie.
Das ist gewollt, trashig gemacht. Aber ich habe jetzt gedacht, du wärst ein richtiger Fan von der Serie.
Ich finde sie richtig geil, die Serie. Ja, ich war gerade in einer Vorjury von der Televisionale in Baden-Baden, und da haben wir uns aber auch ein bisschen gestritten darüber. Und ich gehörte nicht zu den Leuten, die sie richtig krass gefeiert haben. Wir waren da zu fünft, und zwei, drei Leute haben sie wirklich richtig gefeiert. Mir war sie dann manchmal zu verstiegen für einen Fernsehpreis. Also so ist einfach zu herausfordern und zu Anti-Schauspiel, Anti-Fernsehen. So.
Okay.
Aber ich glaube, ich wurde blendend unterhalten davon auf jeden Fall.
Ich finde auch, ich finde es in der zweiten Hälfte gibt es ein paar schwächere Momente, aber insgesamt hat die Serie mir auch richtig gut gefallen. Und wenn ihr die ancheckt, übrigens, die erste Folge kann man kostenlos streamen, weil wer hat schon Join, sage ich jetzt mal, ich kenne niemanden. Dann, ich finde ja eigentlich, dass man noch eine zweite Folge braucht, und dann weiß man Bescheid, aber checkt das mal an, und dann könnt ihr sagen, ob der Upir etwas für euch
18.
ist.
18.09., ich weiß gar nicht, was haben wir denn heute? Heute ist der 13., läuft das nächste Woche.
Freitag der 13., ja. Genau. Es ist nur noch wenige Tage bis zu.
Aber behaltet es im Hinterkopf, und irgendwann läuft es auch bei ProSieben, wer noch lineares Fernsehen schaut, garantiert.
Meinst du? Ja, würde ich sagen. Okay. Ja, kommen wir zur zweiten Serie mit ungewöhnlichem Humor. Und zwar ist das die Serie, die kann nun wirklich jeder sehen. Jugend, es ist kompliziert. In der ZDF-Mediathek, jetzt schon verfügbar, seit 6. September. 8 Folgen, 22 Minuten, habe ich, glaube ich, festgestellt. Ja, Jan, worum geht's in der Serie Jugend, das ist kompliziert?
Ja, drolligerweise ist es gar nicht so weit weg von der vorherigen Serie, was so den dramaturgischen Appeal betrifft, also wie sie da rangehen. Es geht um die Mit-30er Tim und Katrin, die eine Mitbewohnerin suchen oder Mitbewohner, finden die Mit-20erin Sophie und bilden gemeinsam mit ihrem Nachbarn Frank so eine Art Haus-WG in so einem Berliner Altbau.
Friends,
genau. Ja, genau, gibt auch ein Café unten im Haus, in dem sie sich immer treffen. Und es ist so eine, sind so vier, wie soll man die nennen, Adoleszenzverweigerinnen nennt man das, glaube ich, die reichlich Flausen im Kopf haben, aber überhaupt kein Konzept von dem, was sie eigentlich machen wollen. Die eine arbeitet irgendwie in so einer Werbeagentur. Es ist manchmal auch ein bisschen unklar, was genau sie eigentlich so ihre Berufsprofile sind, was genau ihre Lebensentwürfe sind und sowas. Die leben so ein bisschen nebeneinander her und erleben episodenhaften Bullshit, den sie halt so, den sie so ein bisschen ausdifferenzieren. Also sowas wie, dass sie Sie adoptieren alle möglichen Lebewesen. Also die zwei von denen adoptieren eine Katze, eine herumstreuende Katze und verhalten sich wie die super duper Eltern, wie Helikoptereltern mit Yamaha, Kinderwagen und so weiter. Sie adoptieren, aber eine adoptiert praktisch einen Paketausträger, den er vorher scheiße behandelt hat, und bildet mit dem plötzlich eine dicke Freundschaft. Und das ist auch alles wahnsinnig viel mit Fremdscham, hat viel mit Fremdscham zu tun, hat viel mit so einem Humor zu tun, der aus der Situation heraus entsteht. Und stammt von Stefan Stuckmann, Hanna Dörr und Simon Ostermann, die sich so ihre Gewerke so ein bisschen geteilt haben. Ich glaube, Stefan Stuckmann ist am ehesten der Showrunner. Und das ist so ein Kammerspiel an vier Drehorten. Du hast es schon genannt. Das ist halt ein Drehort ist unten das Café im Haus. Ein Drehort ist das Treppenhaus. Der andere ist die Wohnung von dieser WG. Und einer ist noch, also da es gibt noch so kleine Glimpses so aus dem Haus raus, aber die sind vergleichsweise kurz. Es gibt sonst noch die Werbeagentur von der Katrin, in der sie arbeitet und mit so einem richtig beschissenen Scheißchef zusammen zu tun hat. Und das ist dann so ein bisschen so ein destillierter Aberwitz der Generation Y, würde ich mal sagen. Also weil die sind halt so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Das ist dieser Generation, die der man alles und nichts nachsagt, die gleichzeitig total häuslich sein sollen, aber auch irgendwie schon nicht mehr so richtig zielstrebig, die irgendwie Familie, Kind und Kegel toll finden, aber gleichzeitig halt auch drogenaffin sind und gerne auf Festivals gehen und sowas. Also die müssen immer, die Gen Y muss alles können. So.
Und vor allem hängen sie ständig an der Dating-App, zumindest in dieser Serie.
Genau, die daten viel, Tinder spielt da eine große Rolle und generell spielt auch dieser Faktor so sich zu verpaaren eine große Rolle, anfangs fast miteinander und dann irgendwie durcheinander und quer, und hat viel mit Feminismus zu tun, die Serie, also mit diesem ausgestellten Feminismus der Berliner angesagten Viertel.
Das hat insgesamt, um uns noch zu größer zu fassen, viel mit Wokeness zu tun.
Viel, ne? Mit Wokeness, genau. Und ist aber auch sehr kritisch dem gegenüber. Also es ist so gar nicht, der bezieht jetzt nicht positiv Stellung aus seiner erhabenen Situation heraus, sondern er rührt halt viel in einen so einen großen Topf rein, was halt irgendwie bei Leuten auf dem Land aufpoppt, wenn sie an Berlin-Mitte denken oder sowas. Mhm. Und macht daraus halt irgendwie so einen sehr, sehr sämigen Stew mit richtig vielen verschiedenen Gewürzen, von dem man bestimmt nicht alle mögen muss.
Also das Genre, über das wir hier sprechen, ist ganz klar eine Sitcom. Ne?
Ist eine Sitcom, ja.
Ja, also das hast du ja schon angedeutet mit deiner Beschreibung der wenigen Schauplätze. Die geben sich auch, ähnlich wie der Upir, keine besondere Mühe, irgendwie besonders toll auszusehen oder sowas, die Serie. Und ja, es geht halt letztendlich um vier Charaktere. Vielleicht sagen wir es mal, Katrin wird gespielt von Sarah Geiler, Tim, das ist wahrscheinlich der bekannteste, von dem Österreicher Thomas Schubert, den kennt man ja aus
Stonk.
Nicht aus Stonk, wie heißt es denn?
Nicht Stonk.
Die Serie.
Game of Stonks, nee.
Genau.
Game of Stonks, aber irgendwas mit Stonks, genau.
Diese Wirecard-Serie, ne?
Ja.
Und aus vielen anderen Formaten. Sophie wird gespielt von Eli Riccardi und Frank von Leon Ulrich. Also das sind, übrigens muss man dazu sagen, Jugend, das ist kompliziert, ist dieser sperrige Titel, nicht zu verwechseln mit dem Film, mit der Romcom, Es ist kompliziert, die gibt es nämlich auch, eine romantische Komödie aus dem Jahr 2015. Und ich bin ja auch erstmal gestolpert über den Begriff Jugend, weil ich dachte, da geht es irgendwie um Leute, irgendwie, die um die 20 sind oder 18 oder so, dass man überhaupt so frech ist, dass, weil drei in diesem Ensemble sind mit 30er, nur diese neu einziehende Sophie, weil das eine Halbamerikanerin ist oder eine Amerikanerin, die ist deutlich jünger. Hatte ich das irgendwie gestört, dass die irgendwie so als Jugend bezeichnet
wird? Nee, ich bin ja auch so ein
provokanter Titel, oder?
Nee, ich bin ja auch so ein Typ, der irgendwie auf der Suche nach der inneren Jugend ist und sie nicht richtig loslassen kann. So, es ist einfach, die kommen nicht weg davon. Also sie sind eben wie die Gen Y. Sie sind gefangen in diesem Anspruch, ewig jung zu bleiben, aber erwachsen sein zu müssen. Und das ist genau der Anspruch, an dem sie halt ständig scheitern. Deswegen sind sie auch einerseits ständig am Tindern, weil sie sich halt irgendwie einfach verpaaren wollen, aus welchen Trieben heraus auch immer. Und andererseits sind ja auch so auf der Suche nach Geborgenheit, was eben in dieser Geschichte mit dieser Katzenadoption halt deutlich wird, dass sie da spießiger werden als die spießigsten Kleinfamilien aus Grünewald oder sowas. Und das ist genau dieser Zwiespalt, in dem die sich befinden. Sie müssen gleichzeitig jung und alt sein und reif und unkonventionell und cool und gesettelt und so weiter. Und das ist dieser Spannungsbogen, in dem die sich bewegen. Und es ist, also echt, es ist haarig. Es ist eine sehr haarige Serie, finde ich. Ich fand sie ganz, ganz toll am Ende, weil ich einfach finde, dass die Dialoge von denen gut gescriptet sind. Da ist viel Schlagfertigkeitsgewitter dabei, die müssen ständig auf alles immer eine Antwort haben. Aber sie machen das nicht so wie in Sitcoms üblich, dass es dabei immer so eine Grundsouveränität ausstrahlt, sondern sie bleiben immer so leicht linkisch in dem, was sie tun.
Also ich fand auch die diese Dialoge von dem, ich sag jetzt mal Stefan Stuckmann, den kennt man übrigens von dieser Serie Eichwald MDB, also diese Parlamentsserie, die auch schon sehr, sehr klug geschrieben war.
Ja, wo auch Leon Ulrich zum Beispiel mitspielt.
Genau, das ist auch
eine tolle Rolle spielt.
Genau, das ist ein Schauspieler, den hat er da mitgenommen. Die sind schon sehr, sehr ausgefeilt. Und wir hatten ja mal gesprochen über diese Polit-Spin-Doctor-Serie, wo wir sind, ist oben, wo ich auch gesagt habe, ja, man merkt halt, es ist extrem auf Screwball geschrieben und in jedem Dialog ist irgendwie ein Wortwitz oder ein Satzwitz oder sowas, also synthetischer Witz drin, syntaktischer Witz, so rum. Aber irgendwie hat uns die Serie nicht gefallen und hier steckt mindestens genauso, wahrscheinlich sehr viel mehr Intelligenz in den Dialogen, aber es funktioniert auch. Ne? Also die reden natürlich ein bisschen zu klug und zu witzig daher, aber das ist halt Sitcom-Prinzip, wenn man es jetzt mit dem wahren Leben vergleicht. Aber ja, es ist auch so im positiven Sinne verstiegen, weil die sich in immer weiter drehen in irgendwelche so absurde Gedanken in ihren Dialogen. Also wie hat dir denn die Serie insgesamt gefallen?
Habe ich ja gesagt.
Du hast also gesagt, ich fand sie warst richtig sofort dabei?
Nein, nicht sofort. Erster Trialog, Leute sitzen irgendwie in diesem Café unten und unterhalten sich darüber, dass Robert Habeck im Supermarkt eine halbe Melone gekauft hat, statt eine ganze. Und dann reden sie darüber, ist das eigentlich nachhaltig? Und dann kommt Katrin dazu und die kommt gerade von ihrem Chef und pisst rum. Und die unterhalten sich halt irgendwie über alles und nichts zugleich. Also es ist so dieses, so eine prokrastinierende Kommunikation, in der es halt einerseits darum geht, immer den Sinn des Lebens vollumfänglich erfassen zu wollen, andererseits aber auch einfach darum, Zeit zu schlagen. Und das ist so, das machen die, finde ich, ganz, ganz toll. Es gibt ganz viele Momente, die sind halt schwierig dabei, dass zum Beispiel die Sophie redet die ganze Zeit so eine Mischung aus Amerikanisch und Deutsch, beides komplett akzentfrei. Das heißt, sie ist Deutsche, sie ist Amerikanerin, ist sie auch, glaube ich, ist die Schauspielerin, glaube ich, auch.
Ich habe sie tatsächlich gegoogelt, weil sie spricht sowohl Native American und wechselt dann immer mal zwischendurch, ich würde mal sagen, so zwei Drittel redet sie Englisch und so ein Drittel redet sie akzentfreies Deutsch. Die Schauspielerin ist 26, ist übrigens Ernst Busch Abgängerin 2022, also hier Deutschlands beste Schauspielschule. Und sie ist in New York und Freiburg aufgewachsen, zweisprachig. Also sie ist das, was sie auch spielt. Und ich finde es eigentlich mal ganz cool, dass man irgendwie so einen Charakter nicht erklärt, dass man sagt, die spricht Englisch und spricht trotzdem auch Deutsch und beides im Mischmasch.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem totaler Quatsch. Also es soll natürlich karikieren, dass du in Berlin mittlerweile kaum noch ein Café findest, wo das Personal nicht mindestens zur Hälfte Amerikanisch spricht. Das ist schon, also dieses, sie reden auch mit ihr Englisch und sie redet wirklich ganze Sätze Englisch, obwohl sie ja natürlich komplett Deutsch sprechen kann, aber sie macht es nicht und das wird auch nicht erklärt, das ist wiederum das Schöne daran, das passiert einfach. Und ich
habe übrigens mal ausprobiert, es läuft ja schon in der Mediathek, wenn man jetzt nicht gut Englisch kann, man kann das untertiteln, ne?
Ja,
weil man kriegt ja bei dieser Figur Sophie im Prinzip, wenn man jetzt nicht gut Englisch kann, die ganzen Witze gar nicht mit, weil sie zu 80% oder 70% Englisch spricht.
Ja.
Ich finde aber, das ist auch ganz interessant, weil wir denken ja viel darüber nach, ob Humor oder auch jetzt speziell Sitcom-Humor auf Deutsch vielleicht nicht funktioniert, weil die englische Sprache einfach besser geeignet ist dafür. Und da kannst du da wirklich auch mal vergleichen, indem einfach eine Figur im Englisch spricht.
Ja, ich finde aber tatsächlich, das hier ist ein Beweis dafür, dass es funktionieren kann. Also es hängt halt einfach stark von den Sit-Komödiantinnen ab. Und das sind hier vier Leute, die das sehr ernst nehmen. Ich finde tatsächlich die beiden Männer sehr, sehr gut. Und ich finde die Sophie auch sehr gut. Bei Katrin habe ich manchmal so ein bisschen, also mit der Eli Ricardi habe ich manchmal so ein bisschen Probleme. Bei der habe ich am ehesten das Gefühl, dass sie manchmal ein bisschen overacted.
Meinst du jetzt Katrin, die wird von Sarah Geiler gespielt?
Achso, Sarah Geiler, sorry, da ja. habe ich die durcheinander bekommen. Ja, dann meine ich Sarah Geiler. Aber das ist auch nicht durchgängig. Das ist so manchmal, habe ich das Gefühl.
Ja, ich dachte auch am Anfang, sie wäre nicht so stark, aber die hat dann später doch auch noch starke Szenen.
Genau, die werden alle stark und die ziehen das auch durch bis zum Ende. Und es ist so diese Absurdität eingefasst in diesen Normalitätsanspruch, den die an sich haben, aber nicht erfüllen können. Und da dann auch die ganze Zeit so durch die Gegend vögeln in der Hoffnung, dass sie irgendwie da was Besonderes erleben und auch irgendwie die andere Seite kennenlernen zum Beispiel. Also so der sehr, sehr linke Tim wanzt sich halt irgendwann an so eine CDU-Politikerin oder so eine CDU-Pressesprecherin ran oder sowas. Und das ist so, man merkt einfach die ganze Zeit, wie getrieben die sind von dem, was sie erreichen wollen, aber wo sie auch nicht zu viel Energie reinstecken möchten und so weiter.
Oder auch wie orientierungslos.
Total orientierungslos.
In ihren Lebenszielen.
Ja, und das finde ich finde das wirklich richtig gut gemacht. Also ich habe mich mit meiner Liebsten darüber unterhalten, die es auch gesehen hat und die meinte so, ja, ist ganz okay. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie das gut zu finden wieder so ein berufsjugendliches Ding ist, dass man das gut finden will, weil man ja auch irgendwie, wenn man älter ist als diese Gen Y, also eher Gen X wie wir, dass man ja gerne Teil von dieser Community sein will, die ja auch noch
so
jünger. Ja, nee, also das ist genau die Frage daran, so das gut zu finden, spricht das dafür, dass man eigentlich, dass man es eigentlich geil findet, diese Ziellosigkeit dieser Alterskohorte noch so ein bisschen mitnehmen zu können, gut findet. Weiß ich nicht. Ich fand's, als Kritiker fand ich es gut, ich fand es aber auch einfach so als Zuschauer gut, das durchzusuchen.
Ich finde auch, das ist wirklich eine gute Serie, die auch wirklich genauso wie der Upia ungewöhnlich ist, weil es einerseits erlebst du hier eine klassische Sitcom, andererseits erlebst du hier Figuren und Dialoge, die wirklich so gut und verstiegen sind, um es jetzt, also das meine ich jetzt positiv, dass du sowas in der Qualität eigentlich selten siehst. Und ich habe mir ein paar Kritiken durchgelesen und die haben mich nochmal darauf hingewiesen, dass die sind fast alle gut oder sehr gut. Aber sie setzen sich auch alle so ein bisschen mit diesem Ensemble zusammen, weil sie haben mich nochmal drauf gestoßen, dass das jetzt eigentlich keine sympathischen Figuren sind. Ne? Also wurde zum Beispiel geschrieben, Grundkonstante der Kommunikation ist der jugendliche Narzissmus. Monologe und nebeneinander herreden gehören zum WG-Alltag wie die Dating-App zum Single-Dasein, hat Tittelbach TV geschrieben. Und es ist tatsächlich so, dass man diese Leute jetzt nicht super sympathisch findet. Woke Narzissten, schreibt die Berliner Zeitung. Ja, hast du damit ein Problem, dass die Leute irgendwie nicht so hundertprozentig sympathisch sind, sondern sind es einfach nur menschliche Schwächen, die sympathisch sind?
Ja, aber auch das bricht ja, finde ich, mit den Sehgewohnheiten. Normalerweise braucht das Publikum ja immer mindestens einen Sympathieträger oder Sympathieträgerin, damit sie sich irgendwie durch die Geschichte hangeln können. Das lassen sie hier. Also selbst Leute, von denen man denkt, okay, das sind jetzt mal welche, die da so ein bisschen Empathie und Zug reinbringen könnten in diese Gemeinschaft. Irgendwie so eine feministische Fahrradmechanikerin oder sowas, die am Ende dann auch irgendwie, also die auch alle Seiten in sich vereinen muss. Die muss auch irgendwie gleichzeitig scheiße und liebesbedürftig.
Alle Figuren werden gebrochen im Prinzip.
Werden alle gebrochen und das finde ich
gut. Das ist ja eigentlich Anti-Sitcom, ne? Weil bei Sitcom ist ja immer so ein bisschen auch so ein Grundprinzip, dass Charaktere bei minimalen Entwicklungen auch immer so ein bisschen stabil bleiben, weil man halt auf diesen Charakter steht und das Publikum ja sozusagen auch bedient wird.
Ja.
Damit wir haben hier keine Serie, wo die Leute sich jetzt super entwickeln, wo die am Ende andere sind als am Anfang. Also deswegen ist es eine Sitcom, aber in diesen Mini-Entwicklungen, in den Szenen, sind die schon sehr, passiert schon was mit den Figuren. Und das
und gleichzeitig unberechenbar. Sie sind immer unberechenbar in dem, was sie tun. Und das finde ich, also ich finde gerade diesen Move, dass es keine SympathieträgerInnen sind, finde ich, gefällt mir, glaube ich, auch noch daran. Das habe ich jetzt in meinen Bewertungen gar nicht so in den Vordergrund gestellt. Aber von mir ist es, echt, guckt euch das an, weil es hat auch echt mit 8x20 Minuten läuft das sehr leicht rein. Also das kannst du auch unabhängig voneinander gucken, die Folgen funktioniert. Die haben oftmals so ein thematisches Highlight pro Folge, um das es sich dreht, die so schon aufeinander aufbauen, aber nicht zwingend chronologisch. Also
nicht zwingend, aber schon, es macht ein bisschen.
Genau. Das ist schon eine fortlaufende Serie, sowas. Ja. Ne? Aber wenn man da mal eine Folge draus sieht, die einem irgendwie plötzlich vor die Augen gerät, dann ist man nicht aus dem Kontext gerissen.
Stimmt,
man checkt das schon immer noch. Und das finde ich, also dieses Clipartige ist auf jeden Fall eine Qualität dieser Serie.
Also haben wir zwei deutsche Komödienserien hier heute im Programm, die wir beide wirklich ganz klar empfehlen können.
Crazy Shit passiert
und ich
selten.
Finde, dass man bei beiden Serien im Prinzip eine Folge Zeit braucht, um sich an den besonderen Stil zu gewöhnen.
Ja, ja.
Deswegen gebt dem Ding vielleicht 2 Folgen Zeit, um ja selber euer Urteil zu fällen. Kommen wir zu etwas weiterem Deutschen, was aber jetzt hundertprozentig nicht im Komödiengenre
completely different.
Unterwegs ist. Und zwar ist das die Serie Concordia. Wir sind wieder bei den klassischen 6x45 Minuten in der ZDF-Mediathek auch. Ab Samstag, 14.09. läuft dann auch nochmal am 20. und 21.09. im ZDF linear. Ja, und was ist die Grundidee dieser Serie? Die lautet, wie wäre es, wenn wir unser gesamtes Leben von einer KI überwachen ließen, per Kamera, Tonaufzeichnung und Körperdatenerfassung. Ja, dann könnte sich nämlich niemand mehr leisten, ein Verbrechen zu begehen, weil das würde ja dann sofort festgehalten werden. Aber ist das dann nicht, leben wir dann nicht im totalen Überwachungsstaat? Und genau diese Idee untersucht die Serie Concordia, die erzählt nämlich von der schwedischen Modellstadt, das ist auch eine paneuropäische Serie, in der Verbrechen ausgestorben sind seit 20 Jahren, weil sich diese Bewohner alle eben der Überwachung hingeben und diese Stadt ist vor 20 Jahren eben von Juliane Eriksson, gespielt von Christiane Paul, gegründet worden, aber was passiert nun? Ein Mord, ein junger Analyst aus der Überwachungs-KI, der ist am Rande dieser Stadt ermordet worden. Da ist eben keine Überwachung mehr. Und jetzt tritt ein Krisenstab zusammen, um diese ganze Sache zu untersuchen. Es kommt eine englische Krisenmanagerin, Thea, gespielt von Ruth Bradley. Ja, es gibt interne Leute, die das untersuchen und in diesem ganzen Plot schwebt auch immer noch mit, dass in Sachsen eine Stadt nach gleichen Prinzipien gegründet werden soll. Es steht kurz vor der Gründung und da kommt dieser Vorfall jetzt natürlich sehr ungelegen. Und dann gibt es in dieser Serie noch eine radikale Datenschützergruppe, The Faceless, die überhaupt anscheinend gegen diese Art von Stadt oder von Lebensprinzip kämpft. Ich habe jetzt einfach mal so einen Rundumschlag gemacht über den Plot.
Wie man das macht bei einer
Wie man das so macht, damit ihr euch vorstellen könnt, worum es da geht. Und ich fand diese Idee, als ich vor einem Jahr oder anderthalb Jahren gelesen hatte, dass diese Serie kommt, fand ich erstmal, dass die Grundidee des Plots ziemlich interessant ist, oder?
Aber bestimmt nicht exklusiv, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, das ist die erste Near-Future-Serie. Also für die Leute, die es nicht kennen, Near-Future ist irgendwie so aus der jetzigen Gegend, mit den Möglichkeiten der jetzigen Gegenwart, einen unbestimmten Zeitraum in die Zukunft reingezoomt. Was könnte daraus werden? Das kann also praktisch, die kann heute spielen, die kann morgen spielen, die kann in 10 Jahren spielen.
Also eine Welt, die nicht mit fliegenden Autos oder irgendwelchen laufenden Robotern ausgestattet ist. Naja gut, obwohl die laufenden Roboter haben wir schon bald. Aber die so ein bisschen aussieht wie unsere Welt jetzt, wo aber irgendwie so 1, 2, 3 Sachen eben schon ein bisschen weiter sind.
Genau, und diese Konstellation ist garantiert nicht neu. Wir hatten vor kurzem erst eine Serie, der Name fällt mir jetzt nicht ein, über so eine norwegische Insel der Seligen, so, die sich abgeschottet hat gegen den Klimawandel und Migrationsströme und all sowas. Und da versuchen ihr eigenes Leben aufzubauen und da kommen halt irgendwie Nahrungsversorgungsprobleme rein. So.
Und hier fällt auch der Titel gerade nicht ein.
Und hier ist es halt so, dass es halt mit einer KI spielt, die da nicht unbedingt viel weiter ist als die KI, mit der wir es heute zu tun haben. Also es ist halt einfach eine, die immer noch von Menschen abhängig ist und diese Menschen scheinen halt irgendwie fehlbar zu sein, weil sie an mehreren Stellen gehackt werden und weil es halt diesen Mord gab und der wird irgendwie, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sie sich dem annähern, also es ist tatsächlich auch ein Whodunit-Fall, also ein Kriminalfall von diesen 2 Frauen, die versuchen, dem auf den Grund zu gehen und dabei halt in alle möglichen Richtungen ermitteln. Und eine Frau aus dieser Stadt selbst, aus Concordia, hat dann immer noch so einen Link zu der klassischen Polizei draußen. Da hat sie einen Kumpel und mit dem ermittelt sie, oder so einen Informanten, mit dem ermittelt sie gemeinsam, obwohl die eigentlich keine Polizei brauchen. Die nennt sich auch nicht Polizistin, sondern sie ist sowas wie eine Sicherheitsbeauftragte oder sowas nennt die sich da.
Ich glaube, tatsächlich Krisenmanagerin, ja.
Wobei die Krisenmanagerin ist die Engländerin, die sie dazu holt.
Ach so, ja.
Sie ist so eine Community-Managerin, genau, oder sowas, ne?
Übrigens, die mit die beste Figur, finde ich, in diesem Ensemble.
Die Thea.
Ja, genau. Ja,
ich, die spielt das auch gut. Die spielt das auch mit so einem Lächeln, das sie die ganze Zeit hat, immer so ein bisschen so zwischen irritiert und schockiert.
Ja. Ich musste ja auch erstmal gucken, Ruth Bradley ist eine englische Schauspielerin und ich glaube, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber die Serie ist auf Englisch gedreht und sehr viele Figuren, sehr viele Schauspieler sind eben keine Engländer. Und bei Ruth Bradley, die konnte halt auch ihre eigene Sprache sprechen.
Das, ja, aber es gibt ganze Sequenzen in Deutsch zum Beispiel. Also so, wenn die Deutschen miteinander reden, so die Bürgermeisterin, die sächsische Ministerpräsidentin, ist Caroline Eichhorn. Und wenn die mit der Christiane Paul redet, sowas, und das tun die öfter, dann wird Deutsch geredet. So. Das heißt, tatsächlich so eine klassische internationale Koproduktion. Kurzer Link in etwas, was wir immer sehr stark kritisieren, insbesondere ich finde die ganz gut synchronisiert. Das ist tatsächlich, besonders die Frauenfiguren sind sehr, sehr zurückhaltend synchronisiert. Die Typen gehen mir manchmal ein bisschen auf den Wecker, aber alles in allem ist das von der Synchronisation her sehr solide. Und ich finde tatsächlich das Besondere, was du auch angesprochen hast, so diese Konstellation, dass da halt, dass diese Frage, so wie viel Überwachung dulden und akzeptieren wir für das Gefühl der Sicherheit, ist natürlich gerade jetzt total virulent, weil wir jetzt dazu, also weil sich das, die Gesellschaft mehrheitlich dazu entschieden hat, Sicherheit wieder über alles andere zu stellen, diese Sicherheit extrem weird zu definieren, aber trotzdem ist der Sicherheitsgedanke ist wieder total im Kommen und dadurch ist auch dieses Concordia ist überhaupt nicht mehr so utopisch, wie es vielleicht noch vor 10 Jahren geklungen hätte, also dass die Leute dazu bereit sind, sich bis ins, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr hanebüchen fast schon, die lassen sich bis ins Klo filmen, die lassen sich bis in ihr Bett, also bis an die Orte intimster Verrichtung filmen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, das ist sehr, sehr utopisch. Noch.
Ja, wir haben jetzt gerade die KI-Verordnung, die jetzt gerade in Kraft getreten ist, die ganz viel regelt. Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt, ich beschäftige mich gerade mit diesen Themen, dann merkst du ja erstmal, wo überall KI-Anwendungen explodieren sozusagen. Und ich glaube, wenn wir jetzt es dauert nur noch 2, 3 oder 4 Jahre, dann wird unser Leben in Sachen KI auch wirklich anders sein, weil immer mehr Produkte mit KI arbeiten. Und alles, was da in Concordia passiert oder wie diese Leute leben, ist wirklich erstmal total realistisch. Und ich finde, was wir werden gleich noch zu deutlicher Kritik kommen, glaube ich, an der Serie. Aber was wirklich ein guter Move ist, dass jede Folge fängt mit so einem kurzen, mit so einer kurzen Sequenz an, wie so ein Werbespot, wo Leute, die in Concordia leben, kurze Statements abgeben und die sind alle positiv, warum sie in Concordia leben und warum sie sich da so wohlfühlen. Da sagt zum Beispiel auch einer, ja, wegen meinen Körperdaten, die ständig übertragen werden, wurde sehr frühzeitig meine Krebserkrankung irgendwie erkannt und ich konnte behandelt werden und geheilt werden und so. Ne? Also es ist ganz interessant, weil man über diese kurzen Spots am Anfang immer so einen Hinweis kriegt, wofür diese ganze KI oder diese Art zu leben eben gut sein könnte.
Ja, aber,
und danach, ja.
Aber ganz ehrlich, so die Kameras gucken dir beim Scheißen zu. Mhm. Und das wird nicht einfach nur in irgendwelche Datenbanken abgespeist, sondern es gucken Leute im Kontrollzentrum dir beim Scheißen zu. Oder beim Vögeln zu. Du wirst bei allem komplett beobachtet. Das ist einfach Quatsch. Das wird, also, das kann natürlich in einem Überwachungsstaat, in einem totalitären System kann das passieren, dass es halt einfach als Machtinstrument
aber nicht in unserem System des Fachkräftemangels, weil wie willst du denn jeden überwachen bei dem ganzen Scheiß?
Das kommt hinzu, sowas, ne? Aber es ist wirklich so.
Boah, auch wieder in der KI also überwachen.
Sie geben sich so viel Mühe damit, in dieser Serie authentisch zu sein. Und es ist natürlich alles auch wieder ein bisschen artifiziell. Also diese Kommandozentralen zum Beispiel, die sind in so einer Aseptik ausgeleuchtet mit so komischem künstlichen Licht und gleichzeitig aber so einer geschwungenen skandinavischen Ästhetik. Alles ist da ist kein Staubkorn irgendwo. Und gleichzeitig ist die Natur drumherum ist so, als wenn es keinen Klimawandel gibt und alles ist spitze so. Also die Kontrastierung von innen und außen, die ist ein bisschen too much. Es sind halt auch es sind so inszenatorisch die klassischen Patzer dabei irgendwie so. Da es schneit an einer Stelle, du siehst halt Schneefall und links daneben bewegt sich kein Blatt im Wind und es ist Sonnenschein und sowas. Also es ist manchmal total nachlässig inszeniert. Mhm. Die Frauen sind natürlich wieder mein Fetisch, sowas, sehen alle viel zu gut aus. Da ist keine einzige Frau dabei, die auch nur ansatzweise einen Makel hätte oder sowas. Geht mir wahnsinnig auf die Nerven.
Ich finde insgesamt, und da können wir ja mal zur Kritik kommen, sind die Figuren wahnsinnig reißbrettartig.
Total reißbrettartig,
also, ja. Wie gesagt, deswegen hatte ich die Engländerin erwähnt. Das ist die einzige Figur, also diese Thea, gespielt von Ruth Bradley, die, wo ich denke, so ja, die hat so ein bisschen unterschiedliche Facetten, die hat vielleicht auch ein bisschen ein Geheimnis, wo du irgendwie, was interessant ist, bei allen anderen Figuren, mit allen anderen Figuren in dieser Serie habe ich mich wahnsinnig gelangweilt, weil die kamen mir vor wie Konzepte, wie so Charakterkonzepte, die man so auf so einem Reißbrett hin und her.
Funktionsträgerin war das
ja. Ja, Funktionsträger. Ne? Und da sind wir bei dem, aus meiner Sicht, zumindest bei dem Macher der Serie, das ist nämlich wieder der berühmte Frank Dölger, den ich bis vor kurzem gar nicht kannte, obwohl er ja, wobei es in seiner Vita, also schon ein etwas älterer Mann, ich glaube, der ist sogar schon 80, der hat früher in den ersten Staffeln Game of Thrones mit produziert und der wurde dadurch bekannt, dass er den Schwarm gemacht hat fürs ZDF und ich finde, wir haben den Schwarm ja schon sehr oft kritisiert. Der Schwarm schwimmt hier bei Concordia auch durchaus mit, weil die Serie hat ähnliche Stärken und Schwächen. Also wenn man so die Stärken sind, dass der Plot, um den es hier geht, grundsätzlich interessant ist, aber dass die Machart extrem reißbrettartig ist, sodass ich mich frage, wer lässt sich denn von dieser Art von Fiction heutzutage überhaupt noch verführen?
Ich glaube, Leute, die an dieser Konstellation so ein großes Interesse entwickeln, dass sie wissen wollen, wie es weitergeht, also wie sozusagen die Fallauflösung ist und was da für Metaebene, von denen wir ja immer gerne sprechen, reinlappen. Und das macht die Serie tatsächlich auch gar nicht so uninteressant. Ich finde, dass diese Konstellation, dieser Frage, also dieser gesellschaftsphilosophischen Frage nachzugehen, was sind wir bereit zu opfern für dieses vage oder konkrete Gefühl der Sicherheit, der Unversehrbarkeit, da gibt es das, Unversehrbarkeit? Und der des Gefühls, gut aufgehoben zu sein. Und so für mich geht sie zwar ein bisschen zu weit, aber diese Frage wird durchaus klug elaboriert. Also die geben sich schon Mühe damit, die einzelnen Facetten aufzuzeigen und zu zeigen, wo haben die Kameras, die überall zu sehen sind, einen Vorteil, wo haben sie einen Nachteil? Die Nachteile werden halt von den Leuten, die Kameras aufgestellt haben, manchmal ein bisschen unterbelichtet, aber von den Leuten, die gefilmt werden, kommen die durchaus zur Sprache. Und ich finde total interessant, dass sie diese Datenschutzgegnerschaft, die so symbolisiert wird von so einem Typen namens Leon, den Jonas Ney genauso spielt, wie er praktisch alle seine Rollen spielt, mit so einem leicht gehetzten, unterkühlten, so einer Fokussiertheit auf das, worum es jetzt geht, die ist ein bisschen gespoilert jetzt, aber die entwickelt sich in so eine Richtung Datenschutzterrorismus und dreht alles, was für die von Wert ist, also alle Moral und alle Ethik, dreht sie um und wird so wahllos und wird auch selbstreferenziell und wird dadurch genauso brutal wie das System. Und das finde ich total spannend, aufzuzeigen, wie diese, die Pro- und Kontra-Seite, Plus und Minus, Yin und Yang und so weiter, wie die in diesem Kosmos, in dem sich alles selbstverständigt durch die KI, wie die da miteinander interagieren und wie sie teilweise auch mutieren in dem, was sie eigentlich mal wollten und sowas. Und es wird halt, ich finde gut, dass dieses Überwachungssystem nicht die ganze Zeit gebasht wird. Dass halt am Ende mal rauskommt, ja, das sind die Bösen, weil die wollen uns nur überwachen, sondern dass da Leute moralisch drin agieren wollen und eine gute Idee haben und die eigentlich auch zum Wohle der Menschen umsetzen wollen. Aber es natürlich am Ende alles nicht funktioniert, so wie es funktionieren sollte.
Aber Jan, jetzt mal Tacheles. Auch dieser Aspekt mit dem Datenschutzterrorismus ist wiederum eine sehr interessante Plotidee und eine sehr interessante Fragestellung, wie überhaupt diese Serie ein sehr interessantes Thema hat. Mhm. Aber es ist eine scheiß Serie.
Ja, also
ich fand das so schlimm. Also ja. Da war ich wirklich wieder komplett beim Schwarm. Ich fühle mich hier komplett verarscht und manipuliert, weil ich hier wirklich so Figuren habe, die wirklich wie Reißbrett, auf dem Reißbrett entworfen wurden, die reden wie, da hättest du wahrscheinlich auch Avatare von der künstlichen Intelligenz. Du hättest wahrscheinlich auch, wenn du die ganze Plot-Idee in die KI eingibst, hätte die KI dir auch gleich diese Dialoge schreiben können. Die haben null Charaktertief, die haben keine Brüche. Und die Serie ist mit so altmodischen, abgegriffenen Spannungsbögen inszeniert. Also ich fand's richtig ärgerlich, muss ich sagen. Ja, nee, und die Serie, und weil da eine wunderbare Idee, eine wunderbare Plot-Idee aus meiner Sicht verschenkt wurde. Und da sind wir genau wieder beim Schwarm, wo genau dieselbe Scheiße passiert ist.
Ja. Nee, ich habe mich da, glaube ich, versucht, ein bisschen in das Zielpublikum reinzuversetzen, die mit sowas, glaube ich, teilweise gar nicht so schlecht zurechtkommt, weil die nicht dieses Ding, dass sich Figuren ständig entwickeln müssen und so weiter, ist natürlich.
Das ist ein altes Fernsehen, ja.
Ja, also nee,
auf das ist so ein altes Fernsehen mit einer neuen
Plattform. Nee, lass mich mal ausreden. Dieses Ding, dass sich Figuren zwingend entwickeln müssen, ist eine relativ neue Herangehensweise an gutes, kultiviertes, ansehnliches Fernsehen, sowas. Das war nicht immer gewollt. Die Leute wollen, manche brauchen auch einfach den Anker einer Figur, die durch eine Serie hindurch steady bleibt. Und es ist gar nicht so, dass die hier komplett steady bleiben. Also man kriegt zum Beispiel immer so mit, dass da, es hat wohl irgendwann mal ein Schulmassaker gegeben in diesem, im Umfeld von Concordia.
Das dunkle Geheimnis,
das auch irgendwie was damit zu tun hatte, dass dieses Concordia überhaupt entstehen konnte. Das wird jetzt, können wir hier nicht weiter vertiefen, sowas, aber man merkt es, weil es immer wieder so kleine Flashbacks von einer der Figuren in dieses, die halt damals unterm Tisch in der Schule gesessen hat, als da ein Mitschüler Amok gelaufen ist. Und wir erleben also schon immer das, was so Einfluss hatte auf die Figuren. Die werden uns schon auch irgendwie erklärt. Aber sie werden uns in der Art und Weise, wie sie erklärt werden, nicht näher gebracht, weil sie gestanzt sind, weil sie eine Rolle innerhalb dieses Kosmos zu spielen haben. Aber ich glaube zu wissen, dass es viele Leute gibt, die genau das wollen. Ja. Die wollen Anker in dieser Serie haben, in dieser Geschichte haben, die den Leitfaden geben. Und dass sich da Leute entwickeln müssen, das ist diese neue Erfindung quasi des horizontalen Erzählens, in denen diese Brüche halt impliziert sein müssen. Gleichzeitig ist aber auch das ja wieder künstlich, weil es gibt einfach, ich kenne in meinem Umfeld wirklich richtig viele Menschen, die ich lange kenne, die haben sich null und gar nicht entwickelt. In 50, 60, 70 Jahren teilweise, die sind total steady in der Art und Weise, wie ihre Persönlichkeit gestrickt ist und so weiter.
Aber die sind hoffentlich in sich widersprüchlicher als diese Fernsehfiguren, über die wir immer hier in Concordia sprechen.
Naja, klar, also natürlich ein bisschen mehr. Ich finde das, also ich finde die Serie auch nicht wirklich gelungen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die Art und Weise, wie sie erzählt, dass ein Zuschauerinneninteresse entspricht, das auf Widerhall stößt und dass es trotzdem Figuren darin gibt wie die Thea, die so als Mediatorin zwischen den einzelnen Polen firmiert und dadurch, die spielt wirklich eine gute Rolle darin. Es gibt so eine flüchtige Multiplayer-Partnerin aus der Gaming-Szene von dem Mordopfer, die auch durchaus interessant ist in ihrer Art und Weise, wie sie halt irgendwie interagiert mit so einer Freundin, mit der sie unterwegs ist, beide auf der Flucht und warum sie eigentlich auf der Flucht ist und so weiter. Das heißt, es gibt immer wieder so kleine Punkte in dieser Serie, wo ich das Gefühl habe, okay, die interessieren mich. Und vielleicht sind diese Interessenspunkte genauso konstruiert. Ich will das jetzt gar nicht, dieser Dölger ist ja wohl nicht gerade die hellste Leuchte auf dem Kuchen der kreativen Dramatisierung. Aber ich finde, diese Serie hat eine Idee, setzt sie sehr konventionell um, mit sehr stereotypen Figuren, aber sucht sich immer wieder Punkte, wo sie versucht, diese Geschichte fortzuerzählen. Und das ist nicht mein Fernsehen, aber ich habe das Gefühl, es gibt Leute, für die ist das wie gemacht.
Ich bin ja mal gespannt, also weil bei der Schwarm war ja das Gleiche, das wurde ja auch sehr stark kritisiert und im Ende lief es ziemlich erfolgreich und es wird auch vor allem unheimlich erfolgreich verkauft. Allerdings beim Schwarm hatten wir natürlich eine Weltbestseller-Vorlage und unheimlich viele Leute, die der Stoff grundsätzlich interessiert hat, weil die wissen wollten, was wurde daraus gemacht. Und das haben wir jetzt hier bei Concordia, ist die gleiche Art von Fernsehen, also holzschnittartige Figuren, konventionelle Spannungs- und Erzählbögen und so weiter. Aber hier haben wir halt nicht die berühmte Vorlage und also wenn Concordia auch richtig erfolgreich läuft, dann hast du recht und es gibt einfach ein Publikum für diese Art des Erzählens.
Nein, wirklich erfolgreich wird es nicht laufen. Ich glaube, das läuft wahrscheinlich an sowas wie am Samstagabend um 22:45 im ZDF, nachdem es in der ZDF-Mediathek gestartet ist. Ja,
so Second Primetime.
Second Primetime, die wird immer ganz gut geschaltet. So, da gibt es auch Leute, die schalten da per se nach der Talkshow, nach dem Tatort, schalten die um aufs Zweite und gucken um 22.25 Uhr oder wann das dann ist, gucken sie sich solche meistens so international koproduzierten Crime- und Thriller-Serien an. Ja. So, das heißt, sowas findet da irgendwie 2,5 Millionen Leute und dann ist es schon gut gelaufen.
Und dann schauen die noch ein bisschen, ne? Mediathek. Und
genau, dann, und dann noch Mediathek, gucken am Ende irgendwie
und
4 Millionen Leute, ja, gucken sich das an und dann sagt das ZDF gut.
Frank Dölger seine nächste Serie produzieren.
Ja, dann darf er seine nächste, also wenn ich mir den Schwarm anschaue, ist es nicht seine schlechteste Serie. Aber es ist natürlich, also ich versuche da dann wirklich zu abstrahieren. Es ist nicht meine Serie, aber ich verstehe, wenn es Leute gibt, die diese Art von Geschichtserzählung mögen und die genau diese Art von Eingrenzung der Geschichte auch mögen. Und das ist gar nicht despektierlich gemeint, ja, weil die irgendwie zu doof sind oder weil man die nicht mit komplexeren Geschichten belasten darf oder sowas, sondern es ist einfach, die lassen sich ihre Geschichte gerne so erzählen und fertig.
Genau. Also ich bin ja immer noch der Meinung, wir werden da nicht mehr zum Ergebnis kommen. Nee. Dass man auch konventionell besser erzählen kann, bessere Charaktere, bessere Dialoge. Aber nun gut, wir kommen
gut
zu unserem, ja, nun gut oder auch weniger gut, wir kommen zu unserem vierten Thema. Mal wieder ein Dokumentarfilm, den ich dir sozusagen verschrieben habe, weil, ja, ich darüber geschrieben habe und fand, das ist so relevant und so besonders, auch wenn der Dokumentarfilm in seiner Machart vielleicht relativ klassisch ist. Es geht um Klitschko, der härteste Kampf. 99 Minuten langer Dokumentarfilm ab heute, Freitag, 13.09. bei Sky und Wow. Genau, und ich habe dir sogar verschrieben, dass du sagen musst, worum es geht.
Na toll, aber man muss auch gar nicht so viel darüber erzählen. Nee. Man erlebt halt Vitali Klitschko, früher Boxweltmeister im Schwergewicht oder super duper Schwergewicht, bin kein Boxfan. Und wie er als Bürgermeister von Kiew versucht, insgesamt ein Jahr zwischen, es ist so Mitte 22 und Mitte 23, ich habe es nicht mehr gesagt, also so.
Der Krieg ist schon am Laufen.
Der Krieg ist schon am Laufen, es ist noch die Zeit, als Putin auch noch außerhalb der besetzten Gebiete in der Südost-Ukraine versucht, das Land zu erobern, so in der, also wo der Krieg noch ein anderer war, als er aktuell ist. Und auch noch mit Bodentruppen vonstatten ging weiter im Norden. Und in dieser Zeit erleben wir diesen Ex-Boxer, wie er versucht, als Politiker eine Stadt im Dauerausnahmezustand zu organisieren. Das ist die Geschichte. Also für so, man erlebt ihn ständig in Kriegssituationen. Es gibt Flashbacks oder Rückblenden in seine Zeit als Boxer. Man kriegt so ein bisschen so eine Vita von ihm mit, wie er geboren wurde. Sein Vater Militär, überzeugter Kommunist und was das für die Familie gemacht hat, als der Kommunismus zusammengebrochen ist und so. Man erlebt natürlich sein gesamtes Umfeld. Seine Mutter kommt noch zu Wort und redet über ihn. Sein Bruder natürlich, Wladimir Klitschko?
Ja, genau.
Ja, Wladimir Klitschko. Und es ist eine relativ konventionell aufgebaute Dokumentation mit so ein paar Zeitsprüngen, mit einer chronologischen Abarbeitung, also die schreitet diese 12 Monate nach und nach voran und zeigt einfach, und das ist glaube ich die Quintessenz, eine hochinteressante Persönlichkeit.
Ja, wobei die Persönlichkeit, findest du, dass die, also es gibt ja zwei Hauptdarsteller in dem Film, es ist einmal die Persönlichkeit, auch ein bisschen die Backstory, wie ist er da hingekommen? Und dann die andere Hauptfigur des Films ist für mich der Krieg.
Ja, genau, der Krieg und das ukrainische Volk, sage ich mir, die ukrainische Bevölkerung. Es geht halt auch, es geht unglaublich um die Resilienz der Menschen, die da leben und mit was für einer Kraft die gegen diesen Irrsinn, der da passiert. Also das halt irgendwie, man sieht auch immer wieder Putin und sein Regime und deren Propaganda so, die halt sagen so, wenn da irgendwie gerade wieder irgendwie ein Kinderkrankenhaus oder sowas bombardiert wurde mit Hunderten von Toten, dann gratuliert er danach seinen Offizieren mit Sekt und sagt so, ich freue mich, dass sie diesen Angriff mit so viel Würde zu einem Erfolg gebracht haben. Und der leugnet ja, der sagt ja bis heute, es wurde noch nicht ein einziges ziviles Ziel getroffen. Das sind alles ukrainische selbstgewähltes Friendly Fire. So, die machen das alles selbst. Alles, was sie da sehen, was irgendwie brennt in der Zivilgesellschaft, das haben die selbst gemacht. Wir schießen nur auf militärische Ziele. Und dieses Narrativ kannst du hier halt so hautnah nachempfinden und gleichzeitig aber auch kriegst du so ein Gefühl von totaler Hilflosigkeit, weil es halt auch irgendwie alles nichts bringt, so was wir da sehen. Es ist halt einfach, der zerdeppert das Land und der wird es auch weitermachen. So, und deswegen, also die, wie jede Kriegsdokumentation, hat sie mich total ratlos hinterlassen.
Was ich ganz interessant finde an diesem Film ist, dass du sozusagen, wir haben ja sehr viele Bilder aus Kiew oder aus der Ukraine in den letzten 2,5 Jahren gesehen, dass man den Kampf gegen den Krieg oder diese Verteidigung in der Person von Klitschko auch als so ein als so ein PR-Knochenjob erlebt, weil der Typ ist von morgens bis abends unterwegs mit seiner Begleiterin, so einer Art Assistentin, und sie geben ständig Interviews, ständig werden sie irgendwo aufgeschaltet zu irgendwelchen westlichen Medien, wo er erklärt, wo er Mut macht, wo er erklärt, was sie jetzt wieder machen und so weiter. Und dazu, das wird auch so eine Art Alltag geschildert. Mhm. Und natürlich muss er zwischendurch zu irgendwelchen zerbombten Hochhäusern, wo er dann mit Leuten spricht. Und das sind ja so Szenen, die normalerweise in ganz kurzen Schnipseln aus den Nachrichten kennst. Und was den Film besonders macht, ist, dass hier die Kamera halt länger draufhält. Dann siehst du ihn halt mal nicht 3 oder 5 Sekunden, wie er irgendwie Leuten die Hand schüttelt oder mit denen redet, die da gerade vor ihren zerbombten Häusern stehen, sondern du siehst es halt mal ein paar Minuten. Und du siehst, wie die menschliche Aktion, also diese Leute, die da irgendwie ausgebombt wurden, und wie er, der da seinen Job macht, wie die wirklich auch psychologisch in diesen Minuten interagieren. Und das fand ich hochinteressant, weil da wir keinen Videopodcast haben, könnt ihr jetzt nicht sehen, dass Jan ein wenig ratlos aus der Wäsche guckt.
Nein, interessiert.
Hatte ich das auch? Fandest du das nicht auch, dass also dieser Typ, ein Mann wie ein Bär, ehemaliger Boxweltmeister, stark, wie man das Wort nur in jeglicher Hinsicht irgendwie benutzen kann, ist ja ständig in dieser Situation, in dieser Rolle des Trösters und des Mutmachers, indem er Leuten, entweder verkauft er die Verteidigung seines Landes über die internationalen Medien, oder er begegnet diesen Menschen, ob das jetzt Soldaten sind, später im Film begegnet er Soldaten an der Front und so weiter, und aber eben auch diesen Bürgern von Kiew, denen er irgendwie Mut macht. Ich fand wirklich, also diese Mikroerlebnisse, einfach weil die etwas intensiver und länger ausgeleuchtet werden, fand ich mit das Interessanteste an dem Film.
Ich fand es auch interessant, aber ich habe mir auch die ganze Zeit vor Augen gehalten, so diesen Satz, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Mhm. Und dass hier zwei Propagandamaschinen laufen. Ich will überhaupt nicht das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine in Frage stellen. Sie haben alles Recht dazu. Und der Aggressor ist Russland zu 100%. Überhaupt kein Unterschied. Aber man sieht diesen Bürgermeister von Kiew permanent im PR-Modus.
Ja, genau.
Und PR im Krieg ist Propaganda. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. So, man sieht die russische Propaganda auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man die ukrainische Propaganda, die halt die ganze Zeit dieses Wir halten durch. Das darf auf keinen Fall ins Wanken geraten, dieser Gestus. Und deswegen kriegt man auch immer mit so, was so der Vitali sagt, dann so Sätze wie: Das erste Prinzip des Lebens ist der Kampf im Sport, im Leben, um die Werte, das Weltbild, die Zukunft. Wenn mir jemand sagt, das erste Prinzip des Lebens ist der Kampf, kotze ich sofort im Strahl. So, aber natürlich hat er das Recht dazu, das in diesem Moment zu sagen, weil es geht hier um den Kampf. Aber dieses Kämpferische, dieses Maskuline, das Resistente und Widerständige, das wird hier halt zum Selbstprinzip, zum menschlichen Kernprinzip erhoben. Und dann sagt auch der Sohn, sein Sohn sagt irgendwann so, nur etwas Hartes schärft das Messer und sowas. Und das ist die ganze Zeit so eine Selbststilisierung als wehrhaft gegenüber dem Aggressor. Wir müssen so sein, wir sind so. Und wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das ist Propaganda.
Ja.
Das heißt, dieser Film bietet mir von beiden Seiten Propaganda, wägt sie gegeneinander ab. Und der Kevin MacDonald ist ein sehr, sehr versierter Filmemacher, der sowohl im Fiktionalen als auch im Dokumentarischen schon Preise gewonnen hat. Also der Mauretanier war jetzt über die, so eine 9-11-Fiktion war jetzt unlängst ersten Film, der preisgekrönt war.
Seinen Oscar hat er, das schon ein bisschen her, den kenne ich gar nicht, den Film im Jahr 2000 bekommen für Ein Tag im September. Das ist so ein Dokumentarfilm über
9-11.
Das war über das
München 72.
Ja. Aber der hat zum Beispiel dann auch irgendwann angefangen, Fiction zu drehen, wie zum Beispiel Der letzte König von Schottland. Das ist dieses Idi Amin Biopic aus dem Jahr 2006. Mhm. 6. Also der bespielt beide Seiten, dokumentarisch und fiktional, dieser Schotte, Kevin MacDonald. Und der hat auch, ich habe Interviews gelesen, der versucht auch gar nicht zu verstecken, dass er voll auf der Seite der Ukrainer und Klitschko steht. Er hat gesagt, er möchte auch helfen bei diesem Kampf. Also der Film ist auf seine Art dann natürlich auch wieder ein Propagandawerk, würde jetzt wahrscheinlich die russische Seite sagen. Aber das ist trotzdem ein guter Film.
Es ist ein total guter
Film. Also auch wenn er sich sozusagen für die ukrainische Sache irgendwie voll damit identifiziert.
Aber das habe ich halt die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt. So. Mhm. Ich werde hier von diesem Film auch schon unterwandert. So, dieser Modus, in dem die sich selber reinsetzen, alle Protagonistinnen, vor allem Männer, in der Ukraine, dieses wir halten durch, wir ringen den Gegner nieder. Das ist mir als jemand, der eigentlich total pazifistisch gepolt ist mir das so fremd, dass ich auch die ganze Zeit immer mir stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare auf. Und es gibt überhaupt gar keinen Zweifel daran, so wer Putin nicht für den allein verantwortlichen Aggressor hält, ist ein faschistoides Arschloch. Alle, die das denken, sind aus meiner Perspektive unterliegen kompletten Irrtum sowas. Das ist Putins Aggression, fertig. Aber die Art und Weise, wie die halt, wie die Gegenwehr hier dargestellt wird, die macht mich auch nicht glücklich. So, natürlich müssen die resilient sein in ihrem Abwehrkampf, aber mich
du hast recht, sowohl Klitschko als Figur hat sich für die resiliente Rolle entschieden, als auch der Filmemacher.
Ja.
Trotzdem finde ich, man kann das feststellen, anmerken, trotzdem macht es das nicht zu einem schlechteren Film.
Überhaupt nicht.
Weil die ganzen Brüche im Erleben des Krieges oder auch in der Figur Vitali Klitschko, weil unter anderem ist seine Ehe zerbrochen in der Zeit, die war, glaube ich, schon so, die haben sich, glaube ich, am Anfang des Krieges getrennt. Die Ex-Frau äußert sich auch und auch die Söhne, die mittlerweile erwachsen sind, äußern sich ja und die Ex-Frau so in den Interviews, dass sie sagen, ja, der Krieg hat ihn schon verändert.
Ja.
Also hat ihn noch härter gemacht,
unerbittlicher.
Und das ist ja auch total nachvollziehbar. Ja, wenn man dieses Leben, was da sehr authentisch und gut beobachtet von Kevin MacDonald, wenn man das sich mal vergegenwärtigt, wie dieser gestählte Mann wirklich seinen härtesten Kampf, wie das im Titel heißt, kämpft, dann würde man sagen, okay, wenn ich das überhaupt aushalten würde, dann wahrscheinlich auch nur mit dem Opfer, dass man eben auch durchhärtet
von ihnen. Wahrscheinlich ist es auch einfach so. Du wirst automatisch härter, aber trotzdem billige ich mir zu, damit zu fremdeln, als jemand, der in einem Land ohne Krieg aufgewachsen ist. Und deswegen gucke ich solche Dokumentationen zwar mit einem großen Interesse an der Sache, aber mit einer emotionalen Betroffenheit, die mir unangenehm ist.
Es gibt noch einen Aspekt, über den, finde ich, muss man bei dem Film mal sprechen, weil das weiß hier kaum jemand. Der Klitschko und der Selenskyj, die können sich ja nicht ausstehen. Und die haben ja ständig irgendwie Beef miteinander, also sozusagen der Staatspräsident und der Bürgermeister, zwei der bekanntesten Widerstandsgesichter gegen diese russische Aggression. Das liegt ja so ein bisschen auch daran, dass der Selenskyj ist ja, die sind ja beide sozusagen als Politiker fachfremd. Der Selenskyj ist ja eigentlich Schauspieler und Komiker. Und der Klitschko war eben Profisportler. Und
der hat ihn schon gedisst als
Komiker. Der hat sich schon immer in seinen Comedy-Shows über den Klitschko lustig gemacht. Mhm. Und auch heute ist es so, dass die mehr zähneknirschend zusammenarbeiten und sich eigentlich nicht mögen. Und der Kevin MacDonald, ich habe so ein Interview mit ihm gelesen, weil ich glaube, das weiß hier so im Westen kaum jemand, dass diese beiden, eigentlich sind die beiden bekanntesten Widerstandsfiguren auf der politischen Seite der Ukraine, dass sie sich überhaupt nicht ausstehen können. Und der Kevin MacDonald hat gesagt im Interview, er hätte wirklich überlegt, ob er das überhaupt thematisieren soll, aber dann hat er sich dazu entschlossen, ja, das kann man ja nicht rauslassen, weil immer wenn der Klitschko wieder so mit seiner PR-Beraterin oder Assistentin unterwegs ist und dann sagt, ja, der Selenskyj hat wieder das gesagt, die haben das gemacht, die wollen uns das nicht geben hier und so. Dann siehst du, wie der Klitschko das Gesicht verzieht und so. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
Ist interessant, an dem Film. Ich hatte das schon mal von gehört, so dass die sich nicht, aber in dieser Intensität, dass die auch irgendwie, die haben nie Kontakt miteinander, die treffen sich nie und sowas. Ja. Das ist tatsächlich interessant.
Besser ist so.
Also ja, guckt euch das an. So, das ist wirklich, das ist eine sehr solide Dokumentation in Form eines Porträts, das gleichzeitig auch eine Gesellschaftsstudie erstellt. So, klar, guckt
euch das an. Eine Gesellschaft im Krieg, ein Mann im Krieg, ein Entscheider im Krieg.
Ja.
Ich fand den auch sehr, sehr interessant und da ich diesen deutschen Dokumentarfilm Klitschko nie gesehen habe, kannte ich auch die Geschichte von den Klitschko-Brüdern nicht so. Die wird da auch nochmal so kurz als Backstory erzählt, auch hochinteressant.
Ja, man hat ein bisschen was mitbekommen, wenn man hier in Hamburg groß geworden ist, weil die wohl hier in Hamburg im Stall waren und dadurch hier auch
genau.
So in der Boulevardpresse so durchgereicht wurden. Können ja auch beide sehr gut Deutsch, obwohl sie da nicht Deutsch sprechen, sprechen Englisch.
Genau. Ich fand es auch mal ganz interessant, dass man hier eben, obwohl es um Klitschko geht, um Ukraine mal irgendwie eine nicht-deutsche Perspektive sieht, also dass der Film eben kein deutscher Dokumentarfilm ist.
Okay.
Ich fand ihn sehr interessant. Wir kommen zu unserem letzten Thema für heute.
Das Beste wird, glaube ich, nächstes Jahr im Deutschen Fernsehpreis.
du hast dich schon beschwert, als du es geguckt hast. Ich habe dir das Thema nämlich auch verschrieben. Ich dachte, irgendwas mit Grusel ist doch ganz nett. Und zwar gibt es jetzt eine vom WDR, eine Filmreihe im Ersten, die ganz groß als Mystery-Filmreihe unter dem Namen Wäldern verkauft wird. Und da laufen am Mittwoch, dem 18.09. linear mit Das verschwundene Mädchen und eine Woche später Das Böse in den Spiegeln, 20.09. Also schon die Titel weisen uns darauf hin, hier geht es um Mystery und Grusel. Also es wird als Mystery-Serie verkauft, aber als ich dann angefangen habe zu gucken, ich habe auch beide Filme komplett gesehen, dachte ich, das ist doch einfach nur Gruselgenre, oder?
Weiß ich, ob ich jetzt Mystery und Grusel, ich glaube, da fließen ja die Grenzen. So.
Ja, also für mich gibt es da, es gibt Mystery ohne Grusel und Grusel ohne Mystery. Aber ich sag mal ganz kurz,
worum es geht. Ja, sag mal, worum es geht.
Rosalie Thomas spielt eine Musiklehrerin in dem fiktiven Ort Wäldern, der im nicht so fiktiven Bergischen Land lebt. Also so ein bisschen kleiner Ort, enge Community. Und in diesem Ort ist die Nichte von dieser Hauptfigur, vor längerer Zeit verschwunden, eine Jugendliche. Sie hat da eine Schwester, die sitzt irgendwie im Knast, die sie besucht. Man weiß am Anfang nicht so genau, was ist passiert. Ja, und sie versucht eben weiterhin wie so eine Ermittlerin herauszufinden. Sie ist extra zurückgekehrt in diese kleine Gemeinde Wäldern, um sozusagen sich ganz ihren Nachforschungen hinzugeben, was aus diesem verschwundenen Mädchen geworden sein könnte. Und es gibt eben Hinweise darauf, dass in diesem Ort noch weitere junge Leute verschwunden sind. Manche von denen sind wieder aufgetaucht, manche sind auf ewig verschwunden geblieben. Also klassischer Mystery-Krimi-Plot. Und dazwischen gibt es immer wieder unheimliche Begegnungen mit Menschen, unheimliche Spuren. Wir sind ganz, ganz tief im Genre angesiedelt hier. Mhm. Und Jan, du warst, glaube ich, schon nach kurzer Zeit genervt von dem Programm.
Ja, von Anfang an. Also ich habe auch tatsächlich zwischendurch gefragt, wen ich gerade mehr verfluche, dich dafür, dass du gesagt hast, ich soll mir diesen Quatsch angucken oder den Erfinder oder die Erfinderin der Kameradrohne, dass wirklich jeder Mystery-Stoff damit anfängt, dass eine Drohne in einen deutschen Wald hineinfliegt und uns mit so droniger Musik klar macht, hier ist irgendwas im Busch.
Also was ganz Düsteres. Ja,
was ganz Düsteres. Ja. Das ist einfach doofes Fernsehen. Das ist so erklärbar Fernsehen, wo, wenn eine Figur auftritt, erklärt sie erstmal all ihre Funktionen, nennt die Blutgruppe, die Berufe der Eltern und ihre Hobbys, damit auch alle genau wissen, worum man bei ihr ist. Und es ist irgendwie so, die Nerds sind nerdig, die Schrade sind schratig, die Wälder sind mystisch und ich weiß, ich hab mich da so durchgequält. Es ist einfach, ich finde es okay, heute ist Freitag der 13. Wir dissen jetzt mal ein Grusel-Horror, was auch immer, Format, das wahrscheinlich den, was wir fürchten, Dark-Klischee-Witter-Sonderpreis 2024 gewinnen wird. Also wer hat das gemacht? Sag mal, du hast dich...
Ja, also ich glaube, die wichtigste Figur hier ist Till Endemann.
Till Endemann,
ja, okay. Genau. Ja. Der hat ja, Till Endemann, Blödsinn. Till Endemann gibt es auch, Till Franzen heißt der Mann.
Ja.
Der hat mal vor, wahrscheinlich ist es schon 10 Jahre oder mehr her, zumindest Regie geführt bei Weinberg, was mit relativ vielen Preisen bedacht wurde. Und das war damals auch deutsche Mystery. Ich habe Weinberg mal irgendwie angefangen, 10 Minuten, aber es irgendwie nie zu Ende gesehen. Es
wurde
damals,
hier,
ja, ja,
das 15 ist, Jahre.
Es war TNT damals noch. Es war einer der ersten Grimme-Preise oder der erste Grimme-Preis oder generell einer der ersten Grimme-Preise, der an Streaming oder Privatfernsehen Produktion ging, wurde damals so ein bisschen als deutsche Serien, kleine deutsche Serienperle gefeiert. Hast du es je gesehen, Weinberg, damals?
Ich glaube, ich habe das gesehen damals, ja. Also aber es
Friedrich
ist,
Mücke
ist
und
wirklich
so,
ja. Ewig her schon. So, deswegen habe ich kaum noch Erinnerungen daran. Aber ich glaube, ich habe sogar darüber geschrieben.
Aber du weißt nicht mehr, wie du es fandst?
Nee, weiß ich nicht mehr. Okay. Möchte ich auch nicht drüber reden jetzt.
Aber also wir zeigen, also dieses Weinberg und dass Till Franzen damals schon damit zu tun hatte, zeigt, dass er dem Genre, also Mystery, verbunden ist. Du hast schon gesagt, die Serie hat, oder ich sage immer, es ist eine Serie, weil es für mich auch eine Serie ist.
Ja.
Und das, hier muss man dem WDR oder den ganzen Leuten, die dieses Programm verkaufen, auch mal sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen. Das sind 2 Filme à 90 Minuten, die kann man eigentlich nicht getrennt voneinander schauen, weil die Handlung ganz normal fortläuft und vor allem, kleiner Spoiler, die Handlung ist auch nach dem 2. Film nicht auserzählt. Deswegen habe ich gefragt, Leute, wie geht es denn weiter? Und die wissen nicht, ob es weitergeht.
Mhm.
Und das finde ich also eigentlich ein bisschen frech, weil wenn ich so viele offene Enden mir aufbewahre.
Also da muss
und
ich es auch
weiß,
weitergehen.
Nach 2x90 Minuten,
ja.
Also lässt man den Zuschauer ratlos zurück und das dann auch noch als Mystery-Filmreihe verkauft, obwohl das eine Gruselserie ist, die man nicht abgeschlossen hat.
Mhm.
Das finde ich schon den Zuschauerinnen und Zuschauern gegenüber ein bisschen frech, neben dem ganzen Inhaltlichen, was man an der Serie, ich nenne es jetzt einfach mal Serie, kritisieren kann.
Ja, ich finde es aber, also offene Enden ist jetzt nichts, was mich grundsätzlich stört. Also auch so, dass der Böse muss nicht immer gefangen werden und so. Also
ja, ich weiß, was du meinst, man kann Geheimnisse stehen lassen.
Ja.
Aber hier geht es um ganz normale Plotlinien, dass einfach Sachen nicht aufgeklärt werden.
Ja.
Die klassisch, wer war es oder wo ist sie oder was. Also,
ja, aber dann think about it. Also es ist doch, das ist doch eine völlig legitime.
Du bist einfach froh, dass es zu Ende ist.
Ja, genau, ich bin einfach froh, dass es zu Ende ist. Aber das ist doch eine völlig legitime Herangehensweise an Film, lose Enden zu spinnen und nicht aufzunehmen und zu verknüpfen. Also das ist doch, ich habe gerade erst zum Glück den Film Triangle of Sadness gesehen. Ganz toller Film. Ich will jetzt nicht tiefer darauf eingehen, das Ende ist komplett offen. So, das kann in alle Richtungen gehen. Es kann auch fortgesetzt werden, kann ins Chaos münden, alles ist möglich. Und ich habe ein wohliges Bauchgefühl dabei gehabt, als ich dachte, danke, dass sie mich nicht mit dem zwingenden Ende, in welcher Richtung auch immer, manipuliert. So, finde ich gut. Hier war es mir einfach völlig egal, weil dieses ganze Format einfach so ein Blödsinn ist und weil das halt auch einfach, also interessanterweise fand ich die Musik mit am besten, weil sie mir überhaupt nicht auf die Nerven ging. So, das ist, weiß nicht, ob es an der Musik lag oder daran, dass mir alles andere so auf die Nerven ging, aber das war so nicht wie in Dark, dass immer so ständig so ein droniger Sound uns darauf hinweisen muss, hier ist gerade Mystik am Laufen, sondern es ist eher manchmal sowas wie so ein zerkratztes Cello, das da so rein wabert und das irgendwie zwar irgendwie schon sowas Nervöses ausstrahlt, aber gar nicht unbedingt irgendwo hinstoßen soll. Also die Musik ist, ich habe mir gar nicht gemerkt, wer das war. Finde ich mal ganz interessant. Und aber sonst finde ich nichts.
Nee, man muss ja sagen, wir bewegen uns hier im Genrefeld und bei Genre dann arbeitet man eben mit bestimmten Elementen und bei Mystery oder Grusel kann man auch. Ist es auch in Ordnung, wenn man auf bestehendes Besteck zurückgreift? Allerdings hier ist es wirklich so primitiv, dass wirklich sämtliche Szenen oder Jumpscares oder irgendwie Grundspannungskonstellationen, Figuren, die man so aus Gruselstoffen kennt, hier wirklich 1:1 einfach wie so eine Geisterbahnparade irgendwie abgefahren werden. Und ich finde es eigentlich auch fast den Schauspielern gegenüber, finde ich, dieses Skript ein bisschen frech, weil die machen das teilweise ganz gut. Die Rosalie Thomas, finde ich, ist eine gute Schauspielerin.
Ja, ist eine gute Schauspielerin.
Sie spielt diese Figur der Musiklehrerin, die in diese geheimnisvolle Gemeinde kommt und niemand mag sie und spielt sie durchaus mit Würde. Und es gibt dann auch irgendwie so ein später so eine Art so ein Ghostbuster-Team aus dem Bergischen Land mit so einem alten Professor, gespielt von Peter Franke, und so einer etwas, so einer Hypnotiseurin, gespielt von Sabine Vitua. Ich finde, aus dieser ja schon fast humoristischen Idee, so einer Geisterjäger, so von so einem Geisterjäger-Außenseiter-Trio, hätte man viel mehr machen können, aber das Grundproblem bei Wäldern ist einfach das absolut beschissene Skript.
Ja.
Und hier, anders als bei Concordia, passt weder die Plot-Grundidee, weil die ist mega abgegriffen, noch das, was man daraus gemacht hat.
Ja.
Deswegen ist es wirklicher Schrott, leider.
Ja, aber da müssen wir uns jetzt auch mal entschuldigen bei den Leuten, die uns gerne zuhören oder es vielleicht sogar zum ersten Mal machen. Wir machen das nicht wieder, weil es taugt noch nicht mal als Komödie. Manchmal gibt es so Stoffe, die kann man als so Mystery-Stoffe, die kann man als Komödie empfehlen, weil du dich die ganze Zeit vor lauter Fremdscham beömmeln kannst darüber, wie unfreiwillig komisch die sind. Hier ist einfach gar nichts. Hier ist nichts. Das hat einfach keine Substanz.
Aber Jan, abgesehen davon, dass wir heute Freitag den 13.
ja.
haben, muss man ja feststellen, dass wir hier immer wieder in den letzten 2-3 Jahren über deutsche Mystery- und Gruselstoffe sprechen.
Ja.
Also ich glaube, hier hat man einfach erkannt, ach, hier Grusel und Mystery, das wollen doch jetzt so viele Leute gucken. Und gerade in der Mediathek wird das von den etwas Jüngeren doch gerne geguckt. Lass doch mal, das hat der WDR gesagt, lass doch mal eine neue Gruselserie machen. Und wir nennen sie gleich Mystery, weil das hört sich noch moderner an. Und ja, und dass wir die Tatsache, dass ich dann gleich, als ich es gelesen habe, gesagt habe, ach ja, gib mir mal das Thema hier zu unserem leitenden Redakteur, würde ich mir angucken, zeigt ja, dass es ein Grundinteresse für diese Stoffe gibt.
Ja. Ich muss das natürlich auch nochmal zurückrudern, weil es gibt ja auch hierfür wieder Leute, die es angucken. Ne? Also von daher, auch das wird sein Publikum finden.
Meinst du?
Also ich glaube, ja klar, ist Mystery. Also das wird halt, ist nicht so, dass das hier Leute gucken oder sowas. Ne? Oder dass der Audience Flow so ist, dass 100.000 anfangen und nach 5 Minuten sind es nur noch 5 oder sowas. Also es wird schon auch sein Publikum finden. Und wenn ihr euch davon gut unterhalten fühlt, es sei euch gewährt. Aber verglichen jetzt mit Concordia, wo auch viel holzschnittartig ist, aber immer noch so, dass wie eine Originalität mitschwingt, und sei es von der Geschichte her, ist das hier einfach, da ist nichts dran empfehlenswert.
Ja.
Nichts, also das ist wirklich, das habe ich selten
und
erlebt.
Und wenn ihr was findet, Leute, dann schreibt uns das doch mal gerne als Hinweis unter fernsehpodcast.web.de. Könnt ihr auch andere Dinge aus diesem Podcast kritisieren, loben, uns Anregungen schicken. Also wie gesagt, mit Wäldern konnten wir überhaupt nichts anfangen, und man muss wirklich dem Sender auch nochmal sagen, Leute, ihr könnt das nicht als Reihe verkaufen und unsere Serie präsentieren mit einem offenen Ende. Aber okay. Jan, willst du noch irgendwas sagen?
Nein.
Ansonsten,
schweige jetzt.
Bis
in 2 Wochen gehe ich ins Schweigekloster.
In 2 Wochen, das ist nämlich Freitag, der 27. September, da könnt ihr uns wiederhören. In der Zwischenzeit, am besten bevor ihr jetzt eure App ausschaltet, geht doch mal in die Kommentarfunktion, ob ihr jetzt bei Spotify seid oder Apple Podcast oder bei einer anderen Abspielstation, und lasst uns eine kleine Bewertung da. Das hilft
beschimpft uns.
Nämlich, ja, am besten natürlich eine positive. Das hilft uns nämlich entscheidend weiter, um noch ein paar neue Hörerinnen und Hörer zu bekommen und insgesamt ein bisschen prominenter auffindbar zu sein bei diesen Abspielstationen für Podcasts. Ne? Ansonsten, Jan, ich hab so den Eindruck, du bist froh, dass wir jetzt am Ende sind, weil du dich über Wäldern so aufgeregt hast? Oder
Nein, ich glaube, wir sind schon, das ist ja auch nicht kurz, was wir heute gemacht haben, ist jetzt gut.
Okay, dann hören wir uns Ende September wieder, und bis dahin, macht euch eine gute Zeit.
Aloha, schönen Restsommer.
Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.